Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 319. Heute mit der Review zu NXT TakeOver in Your House. Es geht zurück in die 90er. Und ja, wenn man in die 90er zurückgeht, da braucht man ein paar entsprechend alte Gesellen hier am Mikrofon. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir der nicht minder alte, aber auch immer noch sehr frische Alexander Flöter. Wunderschönen guten Tag, Alex.
Na, ich möchte das mal gerade rücken. So alt wie du, Olaf, bin ich natürlich noch nicht. Ja, also, das können wir jetzt hier so nicht stehen lassen. Nee, aber wir sind natürlich aus einer Zeit oder einer Generation, in der wir In Your House noch miterlebt haben, so es denn zu sehen war. Das muss man ja auch sagen, aber hat man ja nicht im Free-TV zumindest nicht alles gesehen. Ich kann mich aber an zum Beispiel Canadian Stampede erinnern. Eine Veranstaltung, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, irgendwie von damals. Oder auch natürlich Bad Blood oder Mind Games. Das sind so die Sachen, die ich mit In Your House verbunden habe. Und als diese Ankündigung kam, Olaf, weiß ich nicht, wie es dir ging. Ich habe gedacht, ja, geil.
Ich musste auf jeden Fall auch erstmal ein bisschen schmunzeln, weil In Your House, das hat ja so ein gewisses Flair auch, sowohl was die Deko angeht, was die Präsentation angeht.
Aber In Your House, das waren ja auch zum Anfang ja nicht die großen Pay-Per-Views. Das waren ja irgendwie so zwei Stunden, die ja nicht an die Classic 4 oder 5 rangereicht sind. Das hat sich ja später dann geändert und daraus wurden ja dann auch die ja heutigen monatlichen Pay-Per-Views, wenn man es so will, auch wenn es keine Pay-Per-Views mehr sind im eigentlichen Sinne. Aber In Your House war ja so der Vorbote davon. Das waren so Specials, die halt monatlich liefen, immer wenn kein großer Pay-Per-View anstand. Und ja, wie gesagt, ich habe es in Deutschland schon gesagt, hat man es nicht gesehen oder zumindest nicht flächendeckend im Free-TV. Und ja, deswegen habe ich natürlich auch einige Sachen nachgeholt. Gerade jetzt, als diese Playlist veröffentlicht wurde, Olaf, habe ich die Zeit genutzt, die Corona-Zeit, und habe mir noch mal ein paar In Your House angeschaut. Also so ein paar Bart Gun-Matches oder so kann ich mir noch angucken, aber dann wird's schwierig, ne?
Ja, es ist auch 25-jähriger Geburtstag, deswegen hat man das natürlich auch hier aus der Mottenkiste hervorgekramt. Hast du dir auch das erste In Your House angeschaut?
Ich meine ja, ich kann mich auch erinnern, das gab doch da mal diese Silbervision-DVDs, wo man dann immer gleich zwei auf einmal released hat. Da habe ich auch schon ein paar Sachen nachgeholt. Aber sind wir ehrlich, also gerade die Anfangszeit, so die ersten In Your House-Veranstaltungen, waren jetzt auch nicht so, dass man die gesehen haben musste. Es wurde besser dann nach hinten raus.
Ja, das stimmt. Also beim ersten In Your House war es unter anderem bei der Main Event Diesel gegen Psycho Sid natürlich. Und wir hatten ein fantastisches King of the Ring Qualifying Match zwischen Mabel und Adam Bomb. Und das war natürlich der Anfang des großen Runs von King Mabel. Wer möchte ihn vergessen?
Ich. Ja, heute noch eine Fehlentscheidung. Wenn Adam Bomb dabei ist, kann das nicht sein. Mabel gewann doch dann auch das King of the Ring, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das, ja, war natürlich Vorboten. Also wie gesagt, der Stellenwert von In Your House war damals nicht der allerhöchste. Sagen wir es so, es waren keine Weeklies, es war bestimmt ein Stück Tacken drüber, aber es waren natürlich auch keine Pay-Per-Views, die man unbedingt gesehen haben musste. Und dennoch, In Your House ist so ein bisschen positiv im Gedächtnis geblieben, weil eben solche Sachen wie das allererste Hell in a Cell-Match beispielsweise bei dem In Your House passiert sind. Und das sind schon so Sachen, die man damit verbindet. Auch der Auftritt der DX damals mit Live-Band und solchen Geschichten, das war auch alles In Your House. Und ja, deswegen verbindet man so ein bisschen, man glorifiziert das ja so ein bisschen aus der Vergangenheit. Und In Your House habe ich immer positiv in Erinnerung gehalten, bis ich da ein paar Sachen gesehen habe. Und dann ist mir aufgefallen, oh, ja, da waren ja doch ganz schön viele random Filler-Matches drin und ganz schön cheesy Stipulations teilweise auch. Also, ja, Big-Time-Feeling, weiß ich nicht, war nicht immer da, kann man schon mal so sagen.
Das stimmt, aber es gab auch gerade in der Anfangszeit schöne Matches. Also Shawn Michaels gegen Undertaker fällt mir da zum Beispiel ein. Es gab Buried Alive-Matches und ich weiß nicht, was alles. Aber das soll ja heute hier nicht das Thema eigentlich sein. Also In Your House ist natürlich ein bisschen Thema, aber es ging ja hier vor allem um NXT TakeOver In Your House und um all das, was damit zusammenhängt. 6 Matches standen auf der Card. Auch wieder hier, wir sind in Corona-Zeiten erneut in dem Performance Center natürlich mit Plexiglaswänden und mit ganz vielen ja, Trainees, Wrestlern aus dem NXT Performance Center, die das Publikum mimen, aber auch immer darauf achten, dass sie ja 1,50 Meter Abstand halten. Außer wenn die Performer selbst zu nahe kommen und sich gegen die Plexiglasscheiben werfen oder durch die Plexiglasscheiben. Naja, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Lass uns erstmal hier durchstarten, wirklich dann auch mit dem Event, weil ich habe gerade schon Todd Pettengill angesprochen. Der hat hier quasi auch das Intro gemacht. Und du hast gerade gesagt, wir haben so ein bisschen flauschige Gefühle, wenn wir irgendwie In Your House hören. Und ich muss sagen, ich mochte die Art und Weise auch, wie man hier das Intro aufgedröselt hat. Also mit Todd Pettengill, der einen da begrüßt, mit dieser alten Musik, diese dramatische Musik, die einfach in einem Dauerloop gelaufen ist irgendwo. Und dann auch Todd Pettengill natürlich auch mit dem Spruch, den ich gerade schon angesprochen habe hier. Ja, und wir werden auch hier ein Haus verlosen oder vielleicht auch nicht. Ne? Also, wie hat dir das hier gefallen, dieser Einstieg dann in den Event?
Ja, ich war begeistert. Also die Match-Ankündigungsgrafiken, das war schon sehr oldschoolig und das war Welcome Back to the 90s. Und gerade dieses Intro-Video und Todd Pettengill, der ja auch schon bei einem kleinen YouTube-Clip zu sehen war davor, das ist natürlich wirklich so die Zeit, die man damit verbindet und die ich vor allem damit verbinde. Und gerade diese 90er Musik, die lief, du hast gesagt, geloopt, meine Herren, das war schon sehr nah dran am Original, muss man sagen. Und das ging ja noch weiter, sogar dieser Titantron mit den Kästchen aus den 90er Jahren war nachgebeamt, so möchte ich das sagen. Und auch diese Werbung zwischen den Matches hat man schön angelehnt an die Sachen, die man damals so gemacht hat. Schön geretrot, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ich mochte das auch. Und auch die ganze Deko, die da drumherum gewesen ist, dieser Häusereingang. Wir kommen gleich noch auf den Entrance von Johnny Gargano natürlich zu sprechen. Da hat man das irgendwo genutzt. Dieses ganze Flair war wirklich sehr, sehr dicht an den alten In-Your-House-Events dran. Und das hat mir auch sehr gut gefallen und hat wirklich Spaß gemacht. Da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, man wird ein bisschen abgeholt. Und man hat das auch konsequent durchgezogen. Und da muss ich auch mal sagen, das muss man dann auch so bringen. Ich finde, wenn man so ein, ja, so ein Motto für so ein Event nutzt, dann muss man das auch durchziehen. Und wir haben in der letzten Zeit oft gesagt, Mensch, so individuelle Pay-Per-View-Settings wären doch mal wieder schön. Und jetzt haben wir sowas. Und ich muss sagen, das hat WWE, NXT insgesamt sehr schön gemacht. Mir hat das echt gut gefallen. Es hat auf jeden Fall Atmosphäre erzeugt, oder?
Ja, das Lustige daran ist ja, dass gerade die In-Your-House Pay-Per-Views oder ja, Veranstaltungen, die gelaufen sind früher, ja gerade zu Beginn eben keine eigenständigen Setups hatten, sondern es war ja immer dasselbe, es waren immer diese Häuser da am Eingang und schön, dass man das hier aufgreift und ich fand auch generell, waren da viele ja, Rückverweise oder Querverweise auf die Vergangenheit zu finden, da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf kommen und es ging schon damit los, dass erstmal eine Band eröffnet hat und schon war die ganze 90er-Stimmung gekillt. Ja, Code Orange spielt da Liedchen vor den drei Fans in der Halle, die ja so getan haben, als würde es denen gefallen und ja, ich weiß es auch nicht, vielleicht haben sie es auch wegen den Plexiglasscheiben nicht so richtig gehört. Ich fand das jetzt ein bisschen unnötig, diese Cross-Promotion. Gehört aber zum Wrestling irgendwie auch dazu. Und das hat es ja auch gegeben bei In Your House. Deswegen auch da wieder ein Querverweis. Ist geschenkt, die Nummer. Aber hat so ein bisschen die 90er-Retro-Nummer und Stimmung ein bisschen gekillt für mich.
Ja, es hat nicht so wirklich irgendwo zusammengepasst. Ne? Aber andererseits, es ist ja auch nicht komplett In Your House, sondern es ist immer noch ein NXT In Your House. Und NXT hat ja eben auch dieses Flair, diese etwas, ja, grungigeren, rockigeren Wrestling-Promotion, Wrestling-Brand im Vergleich eben zu dem WWE-Main-Roster, zu Raw und SmackDown. Und das hat man ja immer gehabt eigentlich, dass man eine Band gespielt hatte, die dann eben ja den Trailer untermalt hat oder wie auch immer, hat man hier beibehalten. Ich fand auch, dass es hier nicht so 100% gepasst hat und ich fand auch, dass es zu lang war, muss ich auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Ich hätte nicht das komplette Lied gebraucht.
Ja,
aber naja. Machst du nicht,
naja, ne? Über Musik kann man ja streiten. Ne? Eigentlich alles ist keiner. Dementsprechend, mein Gott, es wird Leute geben, denen das gefällt. Es ist jetzt nicht meine Band und es ist nicht meine Musikrichtung in dem Sinn. Also nicht, dass ich mir das anhören würde außerhalb. Und ich finde das dann halt immer ein bisschen schwierig, wenn das so aufgedrückt wird. Ist ja aber auch bei größeren Veranstaltungen von WWE selber nicht anders. Dementsprechend ist das geschenkt. Irgendein Liedchen braucht man ja, was man drunterlegen kann. Man hat ja dann doch nicht ganz durchgezogen, diese 90er Jahre Musik dann immer zu spielen. Fand ich ein bisschen schade, hätte noch ein bisschen mehr Flair gemacht, aber so war es halt dann der offizielle Theme-Song. Okay, damit verdient man halt Geld. Mein Gott.
Genau, so ist es. Und dann können wir auch gleich hier zum Opening-Contest kommen, weil wir hatten ein Six-Women-Tag-Team-Match und auf der einen Seite standen Shotzi Blackheart, Tegan Nox, Mia Yim und auf der anderen Seite Dakota Kai, Raquel Gonzalez und die neue Candice LeRae. Hier hat man ja eigentlich so zwei große Storylines oder mehrere große Storylines miteinander verknüpft eigentlich. Mia Yim und Candice LeRae ja zuletzt auch mit ihren Männern hier im Clinch gewesen. Also nicht sie gegen die Männer, sondern eben die beiden Paare quasi gegeneinander. Shotzi Blackheart, Tegan Nox, Dakota Kai und Raquel Gonzalez ebenfalls miteinander hier in der Fehde verstrickt. Grundsätzlich erstmal war natürlich die Geschichte da, aber ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich finde, dass gerade eine Candice LeRae hier sehr, sehr im Mittelpunkt gestanden hat. Das fing schon damit an, dass sie, als der Kampf anfing, dass sie nicht antreten wollte und erstmal die Frau Gonzalez reingeschickt hat und auch immer wieder eigentlich, finde ich, mit ihrer Persönlichkeit gespielt hat, mit dieser neuen Persönlichkeit, die sie ja jetzt an den Tag legt. Wie hat dir das gefallen?
Ja, man hat die Storys erklärt, immerhin das. Also es war kein Random-Match. Es gab einen Aufbau, das gilt für alle Matches an dem Abend. Das war früher vielleicht ein bisschen anders bei In Your House, um das nochmal zu erwähnen. Aber man hat halt eine Bühne geboten für diese sechs Frauen. Das Match ging irgendwie 10 Minuten, so also um den Dreh. Das war ganz nett. Ich fand halt Candice LeRae ein bisschen schwierig vom Auftreten her, muss ich sagen. Also gerade wenn man die Storys eben nicht wöchentlich jetzt in der Tiefe verfolgt hat, sieht sie für mich im ersten Anblick erstmal aus wie ein Face, ja? Und das hat mich ein bisschen gestört, das hat mich wirklich genervt. Ansonsten, die anderen Frauen, die sind so typische WWE-Frauen, jetzt um das mal ganz böse auszudrücken. Entweder haben sie bunte Haare oder sehen halt aus wie, ja, Frauen, die eigentlich ein Mann hätten sein können vom Körperlichen her. Also viel dazwischen gibt's dann nicht mehr bei WWE und das hat man halt gerade in diesem Match doch stark gesehen. Du hast angesprochen, so diese typische Aufbau, diese klassische Heel-Aufbau, auch von Candice LeRae, das war dann wieder sehr, sehr, ja, schön umgesetzt, funny. Es gab dann auch diese klassischen Nummern wie Referee ablenken, was einfach dazugehört, auch in der guten alten Zeit ja immer gern gemacht wurde. Und auch das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Auch so ein Spot dann mit dem Friendly Fire der Heels. Das ist dann alles sowas, was man früher eigentlich im Wrestling tagtäglich gesehen hat, was manchmal bei Takeovers ein bisschen verloren gegangen ist. Hier hat man so eine Mischung gehabt aus WWE und Takeover-Style, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und das hat sich eigentlich dann auch durchgezogen durch den Event, um das mal ein bisschen vorwegzunehmen, was ich da so gesehen habe. Im Kommentar hat man dann von Epic Matchup gesprochen, als es vorbei war. Fand ich jetzt nicht unbedingt, es hat mich jetzt nicht so abgeholt. Es war solide, gar keine Frage. Man hat aber auch gesehen, dass diese, ja, ich frag fast frauentypischen Unsauberheiten einfach drin sind, immer wieder mal, wo dann der Kickball nicht so richtig sitzt oder einfach nicht gut verkauft wird. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, ich habe Verständnis dafür, dass man die Frauen irgendwie ja zeigen möchte. Es sind ja auch alles Frauen, die man zeigen kann, gar keine Frage. Dennoch, das als Opener fand ich ein bisschen deplatziert. Vielleicht hätte man das irgendwie nutzen können für zwischendrin als so ein kleines Abkühlungsmatch.
Ja, ich glaube, man hat es ja einfach auch gemacht, wie du es richtig gesagt hast, um den Frauen hier eine Bühne zu geben, weil es war ja nun mal einfach so, dass diese Fäden waren ja schon prominent gefeatured, natürlich im Hauptprogramm quasi. Ist nicht alles, muss man auch mal dazu sagen. Ich finde auch, dass die NXT-Shows zuletzt ein bisschen an Qualität eingebüßt haben, ein bisschen an Intensität und ein bisschen an Flair eingebüßt haben. Es wirkt alles wie ganz so vieles derzeit bei WWE in den Corona-Zeiten, so ein bisschen zu flach, ein bisschen zu seicht, nicht konsequent genug, nicht hart genug vielleicht auch gerade, was man sich so bei NXT wünscht, dass man da wirklich auch so ein bisschen einen Schritt weiter geht. Trotzdem fand ich, dass das insgesamt ein recht schöner Opener gewesen ist. Da widerspreche ich dir einfach mal. Ich fand, das war ein durchaus gefälliges Six-Women-Tag-Match, was wir hier gesehen haben. Auch gerade, weil eigentlich immer irgendwas passiert ist. Ich finde, hier hat man ein gutes Tempo an den Tag gelegt. Hatte Geschichten, die man erzählt hat. Ich finde, die prominenteste natürlich die Sache mit Mia Yim und Candice LeRae. Und dann auch immer, Candice LeRae war ja hier auch so ein bisschen, ich sag's es mal, der Depp in der ganzen Geschichte. Also die hat ja eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Am Anfang so Aktionen quasi so ein bisschen daneben gehauen, mehr oder weniger. Dann hat sie an einer Stelle, war sie daran schuld, ja, dass die Isolation von Shotzi Blackheart hier durchgegangen ist und dass sie dann auf Mia Yim treffen musste, damit man diesen Clash der Konkurrentin gehabt hat. Zugleich hatten wir dann die Konfrontation mit Tegan Nox und Raquel Gonzalez. Auch deren Vergangenheit ist hinlänglich bekannt, haben wir auch beim Takeover schon mal gesehen gehabt. Klar, hier und da ein paar Unsauberkeiten waren irgendwo dabei. Ich muss auch ehrlich sagen, dass mir Raquel Gonzalez irgendwie jetzt nicht so viel gibt. So rein von der Aura, von der Persönlichkeit her. Sie ist einfach die dominante Powerfrau, die hier präsentiert werden soll, so an der Seite von Dakota Kai. Und du hast gerade das, nennt es Mauro Ronaldo so schön, Misfunction in the Junction. So, gab's ja dann zum Ende des Matches auch, wo dann Dakota Kai mit dem Bicycle Kick quasi ihre Verbündete trifft und dadurch ja in Unterzahl gerät. Und vorher eben hatten wir auch noch diese Sequenz natürlich, wo Mia Yim und Candice LeRae sich nach draußen geprügelt haben und dann eigentlich verschwunden waren. Insofern hat man da diese beiden Geschichten, wie ich finde, schon ganz gut voneinander separiert und die geteilt und auch so aufgebaut, dass man die noch fortsetzen kann. Also ich verspreche mir da schon eine Fortsetzung von der Geschichte um Mia Yim und Candice LeRae und eben auch dieser vier anderen Frauen, die wir hier im Ring gesehen haben. Und speziell natürlich auch die Frage, wird es jetzt die ja, Konsequenzen für Dakota Kai und Raquel Gonzalez geben? Weil am Ende hat eine Dakota hier nach dem Shining Wizard ja verloren und eigentlich war sie schuld, dass ihr Team da noch verloren hat.
Na, das ist schon richtig. Ich sag ja auch nicht, dass das ein schlechtes Match war. Mir fehlt ja so ein bisschen so der Höhepunkt. Also es war ja kein Fädenabschluss, es war keine. Nee. Es war halt eine Geschichte, die man in ein Match verbaut hat, oder zwei Geschichten, die man in ein Match verbaut hat. Das hat schon gepasst. Ja, also es ist jetzt nicht ein Match gewesen, was man sich auf gar keinen Fall anschauen sollte. Nein, das nicht, versteh mich da nicht falsch. Es ist halt nicht Takeover-like, sorry, da muss ich die Messlatte einfach anders anlegen und ich hätte mir erhofft, dass man da einfach mehr liefert. So, und wenn ich dann sehe, dass beispielsweise die Fehde um Thatcher und sag schon,
Riddle?
Riddle ja einfach keine Rolle mehr spielt bei diesem Pay-Per-View, dann finde ich das ein bisschen schade, wenn dann so ein Match passiert. Nicht, dass das gänzlich falsch ist, sowas zu machen. Mir hat ja irgendwie die Auflösung gefehlt. Also das war ein Match, das war da, das war so ein typisches In-Your-House-Multiman-Match. So möchte ich es mal ausdrücken.
Matt Riddle ist ja mittlerweile bei SmackDown. Ich denke, deswegen hat man hier nicht mehr erwähnt. Aber tatsächlich klar, hat mir natürlich hier einen Tim Thatcher hat mir hier gefehlt.
Ja, absolut. Also ich meine, sind wir mal ehrlich, sehr prominent gefeatured gewesen in den Wochen davor und er ist einfach nicht zu sehen. Also man hätte ja zumindest irgendwie was einbauen können. Also wenn er schon kein Match hat, dann irgendwie anders. Aber gut, man kann jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich meine, dass man die Frauen featuren will, schließt ja nicht aus, dass man Thatcher zeigt und andersrum. Dementsprechend, mein Gott, ja, es ist ein Opener gewesen, den man sich anschauen kann, der jetzt aber vielleicht auch ein Vorbote war für das, was wir dann noch sehen sollten. Wenn man jetzt, wie gesagt, die Takeover-Messlatte anlegt, ja, war das eine solide 3-, so würde ich das ausdrücken.
Ja, lass ich mal so stehen. Ich finde, das war ein recht gefälliger Opener, aber eben auch nicht mehr, sagen wir es einfach mal so. Die Siegerinnen sind hier Shotzi Blackheart, Tegan Nox und Mia Yim nach dem Shining Wizard gegen Dakota Kai, die hier dann von Tegan gepinnt worden ist. Und danach gab es die angesprochenen Werbespots von dir in der ersten Ausführung. Es gab ein bisschen Shopzone-Gedönse und es gab vor allem auch dann eine Rhea Ripley, die sich hier Backstage auf ihr Match vorbereitet, sollte ja dann im Main-Event auf Charlotte Flair und Io Shirai treffen. Und der nächste Kampf, der hat mich im Aufbau relativ kalt gelassen, weil ich ihn relativ, ich sag's mal, platt und durchwachsen fand, sagen wir es einfach mal so. Es wirkte ein bisschen wie ein Lückenfiller, dass dann hier auf einen Damian Priest einspringt. Trotzdem muss ich aber sagen, dass das Match mir doch über die Gänze recht viel Spaß gemacht hat. Wir haben dann nämlich hier Finn Balor gegen Damian Priest und ja, lass uns vielleicht mal hier so ein bisschen die so ein bisschen das Match durchgehen, weil ich finde, das war ein extrem schnelles Match. Ich hatte hier relativ wenig Pausen drin. Wie hast du das gesehen?
Das war es definitiv. Ich fand es dann am Ende ein bisschen tacken lang, aber da können wir gleich drüber sprechen. Das fing ja auch direkt mit Intensität an. Ja? Also Bella muss relativ früh zum Beispiel gegen die Ringtreppe und wird auf den Apron gepowerbombt, glaube ich war es. Auf jeden Fall geht er auf den Apron und ist lidiert am Rücken. Das zieht sich ein bisschen durch und Damian Priest wird hier sehr, sehr stark dargestellt. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und er hat im Endeffekt eigentlich das Match zu, ich würde sagen, 80-90% dominiert. Ja, und das ist eigentlich nicht das, was ich von einem Namen wie Finn Balor erwartet hätte, dass man das so darstellt. Es gab auch immer wieder diese Sequenzen außerhalb des Rings. Auch da war wieder ein Razor's Edge zum Beispiel auf den Apron dabei. Man hat das immer wieder aufgegriffen. Man hat eine Story erzählt. Ja, das, was vielleicht im Aufbau für das Match gefehlt hat, nämlich dieses, ja, wir reden jetzt mal über das 1x1 im Wrestling und Playbook, wie man es ja dargestellt hat. Und der Böse fordert irgendjemanden Etablierten raus und will sich damit etablieren. Ja, an sich eine gute Idee. War ein bisschen, ja, viel mangelhaft umgesetzt, so möchte ich sagen, als Aufbau. Aber in diesem Match selber hat man schon einiges gezeigt, um gerade Damian Priest gut overzubringen. So kam es mir zumindest vor.
Das war auf jeden Fall hier das Ziel der ganzen Geschichte. Finn Balor hier wirklich ganz klar als Babyface unterwegs. So hat sich's angefühlt. Also er hat auch wieder seine ganzen Trademark-Moves gebracht. War, wie du schon richtig gesagt hast, er wurde hier ordentlich durchgewalkt von dem Damian Priest, hat alles weggesteckt. Du hast gerade gesagt, Powerbomb aufs Apron, das waren Snake Eyes, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Naja, auf jeden Fall auf den Apron. Es war ja auch das Setup, was dann kam mit der Ringtreppe. Wie gesagt, das war relativ früh. Dann stand der untere Teil der Ringtreppe ja, naja, so ein bisschen ja, ziellos da in der Gegend rum. Aber das hat man dann schön wieder aufgegriffen. Und ich mag solche Geschichten, wenn man sowas aufbaut über ein ganzes Match. So, und das hat man hier definitiv getan. Man hat die Treppe eingesetzt am Anfang, dann war sie einfach mal da, keiner hat mehr dran gedacht und nachher passiert dann der Spot, als ja, Bella eigentlich draufgehen soll, dann aber kontert und Damian Priest quasi vom Apron auf dieses untere Teil der Treppe fällt und selber halt eine harte Aktion gegen den Rücken einstecken muss. Das fand ich eine schön erzählte Geschichte, so in dem Match selber und was dann ein bisschen gestört hat, fand ich, war dann, dass Bella am Ende so ein bisschen, ja, die 360 Roundhouse Kicks dann no-sellt, so kam es zumindest rüber, teilweise auch ein bisschen sehr früh auskickte. Also, da muss ich schon mal sagen, wenn man jemanden gut aussehen lassen möchte, dann macht man das vielleicht nicht, auch nicht als Face. Und der Coup de Grâce-Ansatz, ja, in den Super Chokeslam oder was auch immer das war, vom Top Rope, das war so eine Aktion, die mir in Erinnerung geblieben ist. Das war definitiv ein Match, was man gut gucken konnte, da bin ich bei dir.
Ja, mir hat es tatsächlich auch hier, wenn ich was rauspicken möchte, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war das so ein bisschen die Ruhe. Also ich hätte mir hier und da ein bisschen mehr Pausen gewünscht nach den großen Aktionen, aber stattdessen hat man hier relativ hohes Tempo angelegt und dadurch hat man vielleicht manchen Aktionen nicht so die Gelegenheit gegeben zu wirken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist so ein bisschen was mir so ein bisschen ab. Weißt du, was ich meine?
Ich bin, ich bin auch bei dir, weil das ist genau dieser Punkt, den ich versucht habe gerade auch schon anzubringen, dass Weller natürlich am Anfang frisst, ja, das hat man auch ordentlich dargestellt, aber man hat eigentlich nicht diesen Übergang zum Ende hin ausgereizt, so möchte ich es mal sagen. Man hat eigentlich dem Match keine Zeit gegeben im Sinne von, wie kommt Weller in das Match zurück, wenn er doch vorher Aktionen frisst, die wirklich hart waren zum großen Teil. Und das fand ich ein bisschen schade, es war ein bisschen verschenktes Potenzial. Andererseits ging das Match ja trotzdem 13, 14 Minuten, was ja durchaus dann schon Takeover-Zeiten sind, wo wir normalerweise warm werden.
Und ich glaube auch, wir erwähnen das quasi bei jeder Review irgendwo, ich glaube aber auch, dass dieses Match vor einem echten Publikum, also vor einem echten Publikum mit echten Emotionen und nicht vor einem den findet ihr gut, den findet ihr böse und so jubelt ihr auch.
Naja, aber selbst das hat ja nicht funktioniert. Also das ist auch so ein Punkt, den ich mir notiert habe.
Das stimmt.
Also wenn Damian Priest quasi den Heel memt, ja, warum reagieren dann die Blended-Fans da in der Halle mit Damian Priest Sprechchören? Das verstehe ich nicht, das ging schon am Entrance los und das finde ich da ein bisschen schade, wenn man das doch selber in der Hand hat und das hat man ja in dieser Produktion gehabt. Könnte man das anders lösen. Ich bin auch grundsätzlich irgendwie von dem Match-Ausgang nicht ganz so überzeugt gewesen. Denn wenn man Priest overputten möchte, warum gibst du ihm nicht den Sieg gegen Bella? Ich meine, Bella ist ein großer Name. Er ist zu NXT zurückgekehrt, um NXT, die Brand, voranzubringen. So zumindest wurde das erklärt. Und dann ist es fast so ein bisschen verschenkt gewesen am Ende, wenn man Priest dann nicht reinbringt. Aber ich höre schon, du hast eine andere Meinung dazu.
Ja, also ich ziehe da wiederum das NXT Championship Match so ein bisschen mit ins Kalkül. Und ich denke mir, dass das Match Adam Cole gegen Finn Bella vielleicht einen größeren Namen, einen größeren Name-Value mitbringt als Damian Priest gegen den Adam Cole beispielsweise. Und das sind die alten Bullet Club-Kollegen hier mehr oder weniger, ne? Also,
ja, klar.
Ich glaube, dass das Match sein wird, was man hiermit aufbaut. Man hat einen Damian Priest trotzdem am Ende gut aussehen lassen. Du hast ja gesagt, wir hatten diese Top-Rope-Chokeslam, den haben wir da gesehen. Wir hatten den Razor's Edge draußen nochmal aufs Apron, was wir gesehen haben. Wir haben auch den Tease gehabt, dass es einen Razor's Edge draußen auf diese Treppe gab und dann diesen Sturz draußen auf die Treppe. Und da habe ich wirklich auch die Luft angehalten. Das fand ich extrem beeindruckend. Wie war es bei dir?
Naja, das war vor allen Dingen deswegen beeindruckend. Also erstmal abgesehen, ist es eine Aktion, die man, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die schon mal gesehen hätte. Die war ja relativ simpel. Ich meine, er fällt halt vom Apron rückwärts auf diese Treppe. Aber diese Treppe ist halt wirklich Stahl. Also es ist nicht wie bei den Stühlen. In dem Fall ist es wirklich so. Und er kippt dann vor allen Dingen auch hinten rüber. Ja. Und ich habe mir gedacht, die Treppe, lass sie mal ein paar Zentimeter weiter vorn stehen. Dann wird es richtig gefährlich an dieser Stelle. Und so einen Spot zu bringen, ist ein schönes Mittel, aber war das so safe, wie es dann am Ende aussah, oder ist es vielleicht einfach nicht so groß rübergekommen, wie es hätte sein sollen? Das habe ich mich ein bisschen gefragt. Weil an für sich ist es eine Aktion gewesen, über die man sprechen hätte können nach diesem Match oder vielleicht auch sollen. Und das ist so ein bisschen untergegangen dann am Ende. Wie gesagt, es war so auch die Einleitung vom Sieg dann für Bella. Fand ich ein bisschen schade, weil es eben nicht groß genug dargestellt war.
Ja, das hat tatsächlich hier so ein bisschen gefehlt. Auch da wieder so ein bisschen die Ruhe quasi, um diese Aktion wirken zu lassen. Ein Priest hat sich danach wieder quasi in den Ring geschleppt und du hast richtig gesagt, Finn Bella setzte dann eigentlich schon wieder zur Finishing-Sequenz an, hat aber hier dann auch zweite Kugel de Grasse gebraucht, erstmal einen in den Nacken und danach dann eben noch einen auf den Brustkorb, den wir hier gesehen haben und dann war's das. Und ich fand, das war ein unterhaltsames Match. Wenn es ein bisschen ruhiger hier und da gewesen wäre, hätte das, glaube ich, für mich noch ein bisschen besser gewirkt, um diese großen Aktionen, weil hier waren viele, viele große Aktionen dabei, um die noch ein bisschen stärker wirken zu lassen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, oder?
Naja, ich habe noch einen Punkt, an den ich meckern würde. Und zwar ist die Platzierung von dem Match. Ja, es war das zweite Match auf der Card. Und wenn man jetzt noch ein bisschen vorgreift und wir sehen dann Jumper gegen Killer, was relativ schnell, nicht Killer Cross, Karrion Kross, Entschuldigung, relativ schnell zu Ende war, hätte ich vielleicht drüber nachgedacht, die beiden Spots eventuell sogar zu tauschen. Klar, man wollte ja vielleicht Cross ein bisschen ja mit mehr Wert präsentieren, aber Finn Bella ist ja eigentlich ein großer Name auch. Das ist dann so ein bisschen untergegangen, wenn man das Match so früh bringt, obwohl es ja relativ lange Matchzeit bekommen hat. Hat es nicht den Effekt gehabt, den es vielleicht hätte haben können, wenn man es einfach noch ein bisschen wertiger darstellt.
Wie siehst du jetzt die Bedeutung dieses Matches für einen Damian Priest? Hat der dadurch an Bedeutung dazu gewonnen? Weil ich habe jetzt ganz oft gelesen, das ist die Breakout-Performance von Damian Priest hier gewesen.
mache ich ein Fragezeichen, zumindest in Klammern dahinter. Also es war eine starke Leistung, er wurde gut dargestellt, gar keine Frage. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, wenn man ihn wirklich gut darstellen möchte, also entweder du machst dieses Match nicht, wenn man Balor gegen Cole aufbauen möchte, oder aber wenn du es nicht machst und du bringst dieses Match, dann lass Priest bitte gewinnen. Ja, also dann baust du ihn mit einem Schlag glücklich aus, dann ist es eine Breakout-Performance. Andersrum, schadet ihm die Niederlage? Nein, gegen Namen wie Balor natürlich nicht. Aber ja, ich meine, Priest ist ja noch ein relativ frisches Gesicht, ja. Er bringt einen gewissen Look mit, der mir ganz gut gefällt. Auch der Entrance, das ist alles stimmig. Mal gucken, wo man damit hin will. Er wird sicherlich nicht in den Main Event gehen in der nächsten Zeit und dementsprechend war es dann okay. Wie gesagt, vielleicht ist Chance vertan.
Ja, ich sehe aber auch in Damian Priest erstmal eher in Richtung North American Championship und in Finn Balor sehe ich dann eben eher.
Was
in
ja wieder so klassisch 90er wäre, ne? Also wir haben diesen Midcard-Title, was früher der Intercontinental-Titel war, jetzt eben mit dem North American-Title und diesen klassischen Aufbau oder darüber Leute aufzubauen, ist wünschenswert und das hat auch eine Zeit lang wirklich gefehlt bei WWE im Programm. Ja, warum denn nicht? Also kann ich gut mit leben.
Deswegen hier auf jeden Fall Finn Balor erfolgreich in einem guten Match, in einem unterhaltsamen Match mit vielen krassen Aktionen. Also das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und ja, dann geht's weiter mit dem nächsten Match. Und wir haben gerade den North American Championship hier angesprochen. Es gab hier noch so ein paar, bevor ich es vergesse, gab es natürlich wieder ein paar Trailer. Und ein Adam Cole hier in Ico-Pro-Manier irgendwie, der dann da durch die Gänge rennt, inklusive Krisselfilter und verschwitztem Tanktop. Auch das wieder. Sehr schön. Ich musste da auch schmunzeln.
Ich musste da auch lachen. Ich habe mich aber bei der ersten Werbeunterbrechung, wenn man das so nennen möchte, vor dem zweiten Match, ein bisschen gefragt, da hat man den klassischen oder den Standard WXW-Shop, also jetzt hört es gleich auf, ne? WWE-Shop-Trailer gezeigt. Und da hat man eben nicht diese Retro-Variante gezeigt, was ich da ein bisschen komisch fand. Und später zeigt man sie. Also ich hätte mir gewünscht, man hätte das wirklich durchgezogen, hätte alle Promos in diesem Stil gezeigt, weil das wäre schon irgendwie stimmiger gewesen. Andersrum, mein Gott, hat es jetzt wehgetan? Nein, natürlich nicht. Aber ich fand diese Zwischensequenzen immer ganz nett. Gerade auch dieses Sandwich-Eis. Also ich würde da zuschlagen. Ich weiß gar nicht, ob es das wirklich gibt. Das habe ich mich ehrlich gefragt. Ich habe aber auch nicht gegoogelt.
Ich glaube, es gibt's wirklich, aber ich glaube nicht, dass es hier in Deutschland gibt. Also ich denke, dass man das bei Walmart oder worum man dann kaufen kann.
Ja, aber was ist denn mit dem Euro-Shop, sag mal? Wird doch kein Problem sein, so ein bisschen Eis liefern zu können nach Deutschland.
Genau, und nur 150 Kalorien, das ist das Wichtigste an dem Eis. Nur 150 Kalorien.
Das muss man sich mal überlegen, das hätte es in den 90er nicht gegeben.
Genau, da wäre noch viel mehr Zucker drin gewesen. Lass mal jetzt zum nächsten Match kommen. Wir haben ja dann das Match um die NXT North American Championship gehabt, zwischen Johnny Gargano und Champion Keith Lee. Vorfeld gab es ja unter anderem die Attacken von einem Johnny Gargano mit dem Schlüssel auf das Auge von Keith Lee. Sollte ja auch eine wichtige Rolle spielen. Aber ich muss natürlich erstmal sagen, das Intro von Johnny Gargano hier, der dann quasi ja nicht nur in your house ist, sondern wirklich in your house und dort erstmal hier den Hausalarm einschaltet, wenn ich mich nicht komplett täusche, und dann einem Doc Hendricks Michael Pierce Hayes hier huldigt und dann das Haus verlässt und die Tür abschließt und du hast sogar so eine kleine Spycam irgendwie draußen. Und anschließend steckt er sich dann eben den Schlüssel in die Hose, weil man weiß nie, wozu man den mal braucht. Ich habe gedacht, das ist ein gefährlicher Platz für einen Schlüssel, aber ist egal. Wie fandest du hier das Intro?
Ich hab auch gelacht, muss ich sagen. Also da wirklich durch die, also es lief ja dieser Spot, das muss man ein bisschen erklären, für die, die es nicht gesehen hat, lief dieser Spot, wo man quasi in seiner Wohnung oder auch immer gesehen hat und er geht durch diese Türe und kommt dann auf dem Entrance raus. Ja, geil. Ja, du hast schon diese Doorcam angesprochen. Ich glaube, die hat man da noch gar nicht gesehen, die kam dann später.
Die kam später, genau.
Die Geschichte mit dem Schlüssel, die sollte ja noch eine Rolle spielen. Da gab es dann nämlich noch eine Sequenz, relativ früh dann auch im Match, wo ich mir gedacht habe, ja, Moment mal, du hast doch gerade den Schlüssel in die Hose gesteckt und jetzt willst du zu dieser Türe wieder rausflüchten und denkst nicht dran, dass du einen Schlüssel in der Hose hast. weiß ich jetzt nicht. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja, Kleinigkeiten, aber mein Gott, der Entrance an sich war ganz lustig gemacht und das Match an sich ging mit 20 Minuten auch ziemlich lang. So im Nachhinein gesehen. Und du hast vorhin kritisiert, dass wenig Pausen drin waren. Das hatten wir bei diesem Match nur wirklich nicht.
Nee, da hatten wir relativ viele Pausen und da hätte es auch keine 20 Minuten gebraucht, ehrlich gesagt. Also das war mir in sich auch ein bisschen zu, nicht träge unbedingt, aber vielleicht ein bisschen zu klischeehaft. Mir gefällt auch derzeit die Darstellung von Johnny Gargano nicht, der eben hier so ein bisschen der wir sagen es immer so schön, der Chicken Shit Heel irgendwo ist. Am Anfang haben wir einen Keith Lee, der sehr dominant ist und einen Johnny Gargano quasi nach Belieben dominiert, ihn sogar hier beim Cannonball abfängt und dann muss sich Johnny immer wieder nur mit den ja fiesen Taktiken irgendwie behelfen. Und da haben wir dann eben auch den Punkt, den du gerade angesprochen hast, wo Johnny Gargano dann flüchten will durch die Tür, seinen Schlüssel nicht findet. Und dann haben wir diese Perspektive durch die Überwachungskamera, wo wir dann eben den guten Keith Lee wie einen wütenden Grizzlybären angestapft kommen sehen und der dann ja einen Johnny Gargano vor der Tür quasi platt macht hier mit ein paar Double Chops, wie sich das gehört. Und eigentlich danach nimmt das Match erst so ein bisschen Fahrt auf, wo dann Johnny Gargano dann auch die Hand bearbeitet. Das sollte ja auch ein massives Thema hier in der Geschichte sein. Was mir hier immer wieder so ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass sehr oft Elemente aufgeworfen worden sind, die dann nicht konsequent durchgezogen worden sind. Also die Sache mit der Hand hat man versucht durchzuziehen, die Sache mit dem Schlüssel und mit dem ins Auge greifen dann wiederum nicht. Das hat mich so ein bisschen geärgert, muss ich sagen, obwohl das Match an sich von den Aktionen her recht gut gewesen ist und auch, ja, wir haben gerade das andere Gimmick von der Candice LeRae angesprochen, auch ein Johnny Gargano präsentiert sich deutlich anders und auch als ja wirklich heelischer Charakter, der auch sehr oft dann auf die spektakulären Aktionen verzichtet, sondern sehr viel auf Kicks und Schläge und sowas setzt.
Ich bin da schon bei dir. Also ich fand auch, das Match war einen Tacken zu lang und dafür war es teilweise auch zu slow pace. Also das ist genau das Gegenteil von dem Match davor, wo man hätte sich vielleicht gewünscht, dass man es ein bisschen ausreizt, hat man es hier zu viel getan. Also ich habe mir notiert, dass mir unter anderem aufgefallen ist, dass Keith Lee Black Lives Matter auf der, oder ja, sowas, eine Botschaft auf der Hose hatte.
Das stimmt.
Und an der Stelle habe ich mich dann gefragt, wenn ich über sowas nachdenke, hat mich das Match wohl verloren, ja? Und es war halt dieses typische, der bewegliche Brocken Keith Lee gegen den schmierigen Lappen Gargano Aufbau-Ding. Das ist auch alles in Ordnung. Grundsätzlich im Wrestling, okay, gut, aber so wirklich abgeholt haben sie mich erst wieder, als dann der Tobi von Keith Lee nach draußen daneben ging und TDD endete und dann kam die Plexiglasscheiben wieder ins Spiel, die mich übrigens die ganze Zeit schon abgelenkt haben. Dieses Flackern von den Lichtern dann drauf. Ich meine, das ist natürlich einfach eine visuelle Geschichte, das geht vielleicht nicht anders, aber das hat mich genervt. Ich sagte, das hat mich wirklich genervt, aber hier kam dann dieser Spot als, der Pounce gegen diese Plexiglasscheibe, über diese Plexiglasscheibe von Gargano passierte und dann der Kommentar von Maurinello war ganz plump, now we have a brawl. Ja, und das fand ich interessant, weil du hast gerade gesagt, diese Storys sind nicht durchgehend erzählt worden. Auch das ist in meinen Augen nicht durchgehend erzählt worden, denn es gab dann diese Aktion, dass Gargano, es war ja immerhin ein Titelmatch, den Countout unterbricht danach, was ja sinnvoll ist, weil er ja Champion werden möchte. Hab ich verstanden. So, dann kommt aber diese Sequenz, dass die beiden sich außerhalb quasi der Plexiglasscheiben bewegen und der Referee, den interessiert es auf einmal gar nicht mehr, irgendwie einen Countout zu zählen. Und ja, Kuvades Champions Advantage, habe ich mir gedacht und notiert. Dementsprechend weiß ich nicht, da gab es so ein paar unrunde Geschichten, fand ich. Wie gesagt, du hast den Schlüssel angesprochen, du hast diese Geschichte drin gehabt. Das war alles ja, von den Ansätzen her gar nicht schlecht und das Match war nicht schlecht, aber das war dann wieder zu lang und zu unausgereift dafür, dass man was man hätte kriegen können an der Stelle.
Genau, ich glaube, das ist auch das, was wir nochmal betonen müssen. Das war jetzt kein Katastrophenmatch oder sonst irgendwas, aber vielleicht hat man hier auch ein bisschen zu viel gewollt und das dann nicht konsequent genug durchgezogen. Mich hat es beispielsweise auch dann gestört, dass wir sehr schnell Candice und Mia Yim dann auch zum Ende hier plötzlich gehabt haben. Ne? Also wo dann eben ein Johnny Gargano so fertig gewesen ist, Keith Lee ihn dann zum Ring getragen hat. Und wir dann hatten wir auf einmal Candice und Mia direkt hinten dran. Vielleicht haben die sich dann auch noch die ganze Zeit gebrawlt vom ersten Match durch. Man weiß es nicht, deswegen
waren sie so sich beieinander. Denn Mia Yim war umgezogen. Ja, ich habe da drauf geachtet. Sie hat Zeit gehabt, sie umzuziehen. Also dementsprechend kann das nicht sein. Aber ich habe auch davon nicht verstanden, warum die beiden da wieder rauskamen. Ich habe Candice LeRae, na gut, als Begleitung, alles klar. Ja, habe ich verstanden, aber es hatte ja keinen Mehrwert für dieses Match. Also da ist ja nichts passiert, ja, daraufhin, sondern Mia Yim kam halt und hat Ray wieder weggeschäumt. Also, weiß ich jetzt auch nicht, ob es das gebraucht hätte. Es war noch so eine Story, die man angefangen hat und nicht konsequent zu Ende erzählt hat.
Genau, und dann gab es eben auch die Attacke mit dem Schlüssel hier von Johnny Gargano, der dann auch nochmal den Schlüssel ins Auge hier gerammt hat, den Jumping DDT gezeigt hat, und dann gab es den Two-Count und dann gab es noch mehr Kicks und es gab wieder den Flugcount und es gab noch mal den Kick an die Seite des Schädels von Keith Lee hier und es gab wieder den Two-Count. Und da war es mir dann irgendwie schon wieder ein bisschen zu viel und ich auch hier die Sache mit dem Auge, sorry, das hätte man auch ein bisschen anders noch verkaufen können oder anders verkaufen müssen, damit das wirklich konsequent ist, weil, sind wir ehrlich, wenn dir jemand einen Schlüssel ins Auge steckt, wir haben es letztens schon über die Logik von Waffen irgendwo im Wrestling gesprochen, so ein bisschen hätte man dem auch treu bleiben können, vor allem, wenn man es, ich muss jetzt leider die Parallele hier ziehen, wenn wir da so ein bisschen rübergehen zu AEW, da haben wir so eine ganz ähnliche Storyline vor gar nicht allzu langer Zeit gehabt und da trug ein Dean Ambrose über Wochen sogar in anderen Promotions eine Augenklappe und hier negiert man das einfach, um dann am Ende natürlich einen Keith Lee, das muss man auch sagen, hier gut aussehen zu lassen, der dann irgendwann gesagt hat, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich lasse mich auch nicht mehr davon stören, dass meine Finger hier verbogen worden sind, das hatten wir ja vorher auch sehr, sehr oft. Er hat dann einfach den Chokeslam angesetzt quasi in die Spirit Bomb und dann gab's quasi die Spirit Bomb, es gab noch eine Power Bomb und dann gab's die Big Bang Catastrophe und das Ding war hier gelaufen. Keith Lee verteidigt seinen Titel in einem, ich würde mal sagen, guten, unterhaltsamen Match, aber wenn man drüber nachdenkt, auch nicht konsequent durchdachten Match. Oder wie würdest du das hier zusammenfassen in netten Worten?
Ja, du hast das schon ganz gut umschrieben. Also ich glaube, das kann man dazu sagen. Ich glaube, es hätte ein paar Minuten weniger auch getan. Ich wie gesagt, diese unausgereiften Geschichten, die man angebrochen hat und dann, wie gesagt, nicht zu Ende führt, das bleibt mir schon im Kopf hängen. Und was ich auch ein bisschen komisch fand, ist halt, wenn man vorher bei dem Match Bella gegen Priest die Treppe so prominent einsetzt, ja, warum spielt man dann auf die Handgeschichte und ich klemme die Hand bei der Treppe ein, nochmal an, zieht sie aber dann nicht durch. Das ist so eine Sache, wo ich mir dann denke, hat man vielleicht nicht das ganze Skript der Show bedacht, sondern hat halt dieses Match isoliert so ein bisschen, laufen lassen und du hast auch richtig gesagt, es war vielleicht auch ein bisschen zu viel, was man da gewollt hat und ich fand es, wie gesagt, einen Tacken zu lang einfach. Keith Lee, weiterhin Champion, alles gut. Keiner geht jetzt hier wirklich als Verlierer raus, Gargano als schmieriger Lappen, weiß ich noch nicht, ob ihm das gefällt für lange Sicht.
Ja, ich muss auch sagen, dass mir Johnny Gargano hier noch nicht in seiner Rolle wirklich 100% gefällt. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass er da 100% angekommen wäre. Also es ist mal so ganz subjektiv von außen. Also es ist alles okay und solide, aber ich spüre noch nicht diesen Funken, dass man sagt, Mensch, der fühlt sich jetzt als Bösewicht plötzlich total wohl da drin oder geht da total auf, sondern es fühlt sich eher so an, als würde er so ein bisschen durch die Bewegung gehen.
Naja, und vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, er kommt ja auch aus einer Zeit, wo er im Main Event stand und den Haupttitel gehalten hat. Jetzt muss man ja fragen, Freunde, weiß ich nicht, wie erklärt ihr mir denn, dass er jetzt auf einmal um den Midcard-Titel antritt und das Match dann auch noch verliert? Also das ist halt gerade mit neuen Gimmick, ist das Gimmick jetzt schon gescheitert? Würde ich da mal ein Fragezeichen hintermachen hinter diese Frage, die ich durchaus ernst meine.
Ja, das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen, wie weit hier ein Johnny Gargano auch als Heel funktionieren wird. Auf jeden Fall kein besonders erfolgreicher Auftakt, sagen wir es mal ganz vorsichtig, auch wenn das Match an sich wrestlerisch absolut okay gewesen ist, muss man ja eben auch nochmal sagen.
Ja.
So, dann machen wir weiter. Es gab erstmal einen kleinen Ausblick noch auf die Ric Flair 24-Doku, The Final Farewell. Auch das wird was sein, was ich mir noch anschauen muss, ehrlich gesagt. Habe ich noch nicht geschafft. Und dann haben wir nochmal Ice Cream Bars, diesmal mit Shotzi und Tegan unter anderem.
Ja, aber immer noch nur 150 Kilo Kalorien. Ja. Kilokalorien. Ich war ach, du, gesund halt.
Genau, fast schon wie ein Apfel.
Wenn man ja, also wenn man das isst, dann wird man so stark und groß wie Hulk Hogan.
Genau, mindestens. Nächster Kampf, das Match um
die NXT. Ah ja, komm, hör auf mit Kampf. Olaf, da muss ich jetzt sofort das Wort fallen. Wir kommen jetzt zu dem üblichen Corona-Kurzfilm während eines Pay-Per-Views. Sind wir doch mal ehrlich, also was war das denn? Backlot Brawl. Allein diese Erklärung, ja, dass dieses Match stattfindet. Eigentlich sollte ja Velveteen Dream gar kein Titelmatch mehr bekommen. Jetzt ist es aber ist ja kein richtiges Match, ist ja ein Backlot Brawl. Bäh, geschenkt. Okay, was ich aber dann schon sehe bei dieser Sequenz, als dieser Kurzfilm anfängt, ja, kommt ein Adam Cole mit einem fucking Monster Truck in die Szenerie gebraust und ich bin sofort bei WXW. WCW, WXW, so schlecht seid ihr nicht. Ne? Aber das waren wieder so Sachen, wo ich mir dachte, was habt ihr hier eigentlich vor? Wollt ihr hier irgendwie alles hops nehmen, was in der Vergangenheit passiert ist? Das ist doch kein Zufall. Also die ganze Szenerie hat doch auch an diesen Parking-Lot-Brawl erinnert, der bei WCW mal stattgefunden hat. Und ein bisschen kombiniert eben mit diesem Monster-Truck-Main-Event, der es damals war, zwischen Hulk Hogan und dem Giant. Und das war eine Hommage an diese Zeit, da bin ich mir ganz sicher.
Ich glaube auch, dass ich da ein paar Spaß gemacht habe und bin Hommagen ist das der Plural von Hommage? Ich sage jetzt einfach mal ja.
Hommage
ist es. Hommage ist es. Ging es ja dann eigentlich auch weiter, wenn dann der Velveteen Dream hier dem Lamborghini entsteigt und dann im Stile von Negan aus The Walking Dead hier gekleidet ist, inklusive dem Baseball-Bat, den er dann schwingt.
Lucille. Lucille. Ja, also Lucille, alle, die genau. Walking Dead kennen. Lucille ist hier das Thema. Und fand ich ganz lustig eigentlich, diese ja, Anspielung auf Serien. Gab es dann später nochmal, kommen wir noch drauf. Aber bevor wir darauf weiter eingehen, was mich doch auch wirklich ja abgeholt hat dieser Zeit, ist der Parkabstand, der eingehalten wird von den Zuschauern, die jetzt auf einmal im Auto sitzen. Ist doch ganz klar. Ja, also wer will mich denn hier für dumm verkaufen? Also NXT, WWE, ich weiß es nicht, wie schnell ihr da eure Blended Fans da rausbekommen habt, ja, und das als normales Match da verkaufen wollt. Und das war ja nicht nur das, sondern das ging ja noch weiter. Ich habe hier nämlich noch eine Big Brother Anspielung gesehen. Wenn du dich dran erinnern kannst, es gab mal eine Big Brother Staffel, das Dorf. Ja, das war die beschissenste Staffel, die es je gab. Und die sollte eigentlich nie enden und war quasi nicht auf begrenzten Zeitraum, sondern sollte dann einfach weiterlaufen. Ist dann irgendwann abgesetzt worden. Das sagt er, wie erfolgreich das war. Aber dieses Setup drumherum, ja, diese 90er Jahre TV-Serienkulisse, die dann auch ins Spiel kommt später. What the fuck, was habt ihr hier gemacht?
Ihr merkt ja, Alex ist hier nicht besonders begeistert von dem Match, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, die Kulisse war halt eine Kulisse, ne?
Ich kann dir aber noch was hier an die Hand geben, was auch dieses Match war nämlich ein gewisser Drake Woods. Und das ist ein, ja, ehemaliger Hardcore-Wrestler, der auch in, ja, bei WXW in Deutschland zu sehen war, nämlich Drake Younger. Und der war ja sehr passend für diese Ansetzung, wenn es denn schon so die härtere Gangart gehen sollte. Das habe ich erstmal mir aufgeschrieben, als das so losging. Und jetzt kannst du anfangen, was wir denn für tolle Spots gesehen haben.
Ja, es wurde sich halt geprügelt und geprügelt und geprügelt. Wir haben einen Uber-Fahrer gesehen, der überfordert gewesen ist.
Absolut sinnlos. Also, Product Placement geil, ja. Weiß ich nicht. Ich fand dann auch, dass man die Szene dann später wieder schön gelöscht hat aus dem Gedächtnis, als dann wieder der Feuerlöscher wie Retro 90er Jahre zum Einsatz kam und es dann wieder Richtung Ring ging. Aber diese ganze Sequenz da draußen, inklusive diesem Schrottauto, was dann immer wieder mal da draußen wieder eine Rolle spielen sollte, weil nämlich unter anderem ein Adam Cole auf die Windschutzscheibe fällt von einer Leiter und dann stark blutet am Arm. Und auch hier kommt wieder diese Kurzfilm-Thematik zum Tragen. Das ist dann nachher einfach nicht mehr zu sehen. Ja, da hat man das Blut schön weggewischt, weil ist ja immer noch eine Ab-12-Sendung, die wir hier machen. Und wir wollen ja nur so tun, als wäre das Hardcore. Und das schreibt dieses Match schon sehr, sehr großartig, wie ich finde.
Ja, grundsätzlich hat hier so auch so ein bisschen was im Match gefehlt. Ich habe auch die Rolle von dem Adam Cole gerade zu Beginn nicht so ganz verstanden, der kaum im Match eigentlich schon wieder raus wollte, nachdem er die ersten Aktionen kassiert hat hier eben.
Ja, natürlich geht die Filmkulisse nicht auf. Das ist wichtig
zu erwähnen. Ja, natürlich. Ja. Vollkommen in Panik irgendwie, nachdem er 3,5 Aktionen eingesteckt hat, nachdem er zuvor schon, ich weiß nicht wie viele Minuten, gegen einen Ciampa, gegen einen Gargano und so viele andere Wrestler im Ring gestanden hat. Jetzt hier flüchtet er nach 3 Minuten irgendwo, finde ich ein bisschen schwierig. Diesen Uber-Spot hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Ich habe ihn auch im ersten Moment gar nicht verstanden, weil der so im Durcheinander untergegangen ist.
Ich auch nicht, aber ich hab dieses Product Placement wahrgenommen und wenn es dafür gut war, okay.
Ich hoffe, genau, man hat sich das bezahlt. Dann will Adam Cole flüchten irgendwo, das klappt nicht, dann der Schlag mit der Mülltonne vom Velveteen Dream verfehlt, dafür wird er dann in eine Parkuhr geschubst und dann verschwindet Adam Cole plötzlich und ja, dann kommt der von dir viel zitierte Feuerlöscher hier, dann geht's wieder ein bisschen hin und her irgendwo, mal kommt der Ringpfosten zum Einsatz, dann gibt's den X-Handle Blow und Cole eigentlich die ganze Zeit auch hier. Ne, wenn wir einen Heel darstellen möchten, dann muss der in erster Linie feige sein. Auch das ist ein Adam Cole natürlich. Irgendwo zieht sich dann hier immer wieder zurück. Zum Anschluss gibt es dann wirklich dann auch mal ein bisschen mehr Wrestling. Es gibt die Konter per Superkick natürlich auch da. So ein bisschen Spiegelung der beiden Charaktere. Erst zeigt hier ein Adam Cole den Superkick gegen den Velveteen Dream, der vom Top Rope gesegelt kommt. Und dann will eben Adam Cole sein Panama Sunrise zeigen. Und dann kontert dann eben ein Velveteen Dream mit dem Superkick. Das kann man so machen. Und dann gibt es, du hast gerade angesprochen, diesen Slam auf die Motorhaube des Wagens. Und dann geht auch die, dann liegt halt eben dann der Adam Cole da drauf und der Dream holt sich die Leiter. Es gibt ein bisschen Gekloppe oben und dann fällt eben ein Adam Cole durch die Windschutzscheibe und dann wird's ganz wüst, weil dann kommt hier noch die Undisputed Era raus mit einem neuen Wagen und attackiert den guten Dream und nimmt ihn quasi erstmal so ein bisschen aus dem Match. Und Adam Cole schreit hier Anweisungen mit You know what to do. Und dann gibt's jede Menge Stühle, die in den Ring gebracht werden.
Ja, auch hier wieder Querverweis. Ich habe da wieder den ECW Chair Rain gesehen. Also, genau. Das hat sich so ein bisschen durchgezogen, generell, ja, dass man ja immer wieder diese Querverweise hatte. Wie gesagt, wir hatten WCW schon im Angebot, was das ganze Setup anging. Du hast jetzt auch drüber gesprochen, dass da so ein bisschen Wrestling-Match ja auch dabei war. Absolut richtig.
Aber wenig, wir haben es nämlich, war nicht viel.
Es war wenig, aber es war doch ein Ring da. Immerhin, ja, das ist ja auch nicht ja, gesetzt in diesen Tagen, dass da immer irgendwie auch was Wrestling-mäßiges passiert. Aber man hat den hier nicht so großartig eingesetzt. Also das Match oder dieses Kurzfilm-Ding hat ja schon davon gelebt, dass diese Aktionen draußen passieren. Und wie du hast gesagt, Undisputed Era kam dann dazu. Habe mir gedacht, okay, jetzt geht das Ding in die normale Richtung und dann, was geht's hier eigentlich? Und dann habe ich mich wieder rückbesonnen auf den Hashtag, der da eingeblendet wurde. Oh, das ist ja ein Titelmatch. Ja, und das, liebe Freunde, ja, habe ich nicht verstanden. Also, wenn du ein Titelmatch machst, ja, und dann noch mit der Special Stipulation, ja, so, dann doch bitte nicht so ein Ding. Also, ich fand ja diese Kurzfilm-Thematik ganz, ganz nett bei Undertaker gegen AJ Styles. Ist okay.
Aber darf ich dich mal hier gerade was fragen?
Ja.
Das hier, ich fand dafür, dass das so, das ist ja gepre-taped worden, wissen wir ja, und
da hätte man doch viel mehr machen können. Also, wie gesagt, das Einzige, wo es wirklich aufgefallen ist, war doch nach dem Spot durch die Windschutzscheibe, als da wirklich relativ viel Blut am Arm war und der dann später nicht mehr geblutet hat. Das war der einzige Punkt, wo es mir aufgefallen ist. Ansonsten waren da sogar ein paar Aktionen dabei, die ich vielleicht gepre-taped hätte, nochmal geretaped hätte. Und das habe ich mich gefragt, wenn man sowas schon macht, warum nutzt man diese Möglichkeit dann nicht an Stellen? Du hast vorhin eine Mülltonne angesprochen, die da daneben ging. Ist das so gewollt gewesen oder weiß ich nicht? Also da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Aber du wolltest eine Frage stellen, Olaf.
Ich wollte eine Frage stellen, weil meine Frage wäre hier gewesen, genau das, was du eigentlich gerade schon geantwortet hast. Ne? Also A, ist es hier überhaupt wirklich so ein Cinematic-Match für dich gewesen? Und B, man hätte doch mehr draus machen können. Ich finde dafür, dass man eigentlich die Möglichkeiten gehabt hat, hier wirklich mit den beiden Wrestlern und mit den noch zusätzlichen Wrestlern, die dann auch noch dazugekommen sind, um mit diesem ganzen, mit der ganzen Umgebung irgendwie zu arbeiten. Ich finde, dafür hat man hier nicht genug draus gemacht und für den großen Brawl, den wir hier angesprochen haben, da hat mir auch einfach die Intensität ein bisschen gefehlt. Also irgendwie war das alles ganz unterhaltsam, aber es hat sich sehr auf Sparflamme angefühlt und sehr, ja gut, das muss jetzt halt irgendwie durch. Auch hier, das war in Ordnung, aber es war nicht das, was man ansonsten sich vielleicht auch gerade vom Produkt NXT erwartet, oder?
Das schon gar nicht. Also das habe ich aber auch nicht erwartet, als diese Ankündigung kam und auch hier wieder der Querverweis an AEW. Ich meine, der letzte Main Event beim letzten Pay-Per-View war ja jetzt doch auch kein Wrestling-Match, aber die haben es halt so übertrieben dargestellt und ja, die Schraube so überdreht, dass das jedem klar war. Hier hat man so versucht, irgendwie zu verkaufen, wie es ist eigentlich schon eine legitime Auseinandersetzung. Und wir müssen ja überlegen, warum es dieses Match gab. Ja, weil ein normales Match ging ja nicht mehr, weil Dream hätte kein Titelmatch mehr bekommen. Das so ist der Aufbau gewesen. Und dann macht man eigentlich relativ wenig aus diesen beiden Namen mit diesem Setup. Das habe ich ein bisschen schade empfunden. Also vielleicht hätte man hier mehr machen können, wenn man schon so eine Szenerie pre-taped und das nicht in der Halle macht. Dann hätte man mehr rausholen können, da bin ich komplett bei dir. Und deswegen sage ich dir auch ganz offen, hätte ich das Ding gar nicht unbedingt gebraucht.
Für mich hat es auch ein bisschen oder einiges kaputt gemacht, dass ein Velveteen Dream hier auch gar nicht so gut weggekommen ist irgendwie. Also ich finde, dass er ja eigentlich, er hat ja sonst so eine besondere Aura. Das hat hier irgendwie für mich komplett gefehlt. Und er wirkte auch gar nicht unbedingt, auch wenn es einem Cole immer wieder versucht hat, aber er wirkte auf mich nicht unbedingt wie eine Bedrohung, weil wenn du schon so einen feigen Chicken-Shit-Heel hast, dann steck den doch weg, so mehr oder weniger. Und wir haben natürlich heute noch vom Daniel die Mail bekommen, dass hier ein Adam Cole am Ende natürlich, wir müssen erstmal, bevor wir die Frage beantworten, lass uns erstmal hier ganz kurz noch die Sache mit.
Genau, jetzt kommt hier der Spot oder die Aktion, die mich gerettet hat, ja, in diesem Anführungsstrichen Match. Nämlich, meine Lieblingsserie wird wieder, die nächste Hommage rausgehen, nämlich Dexter. Ja, wer diese Serie nicht kennt oder nicht gesehen hat, der sollte das nachholen. 8 Staffeln, das Ende war kacke, da gebe ich euch recht, aber bis dahin war es richtig gut. Und Dexter Loomis spielt ja so ein bisschen sehr stark damit, mit diesem TV-Charakter aus dieser Serie. Was für die Leute, die es nicht gesehen haben, ja, so eigentlich ein Serienkiller ist, der aber gleichzeitig Polizist ist und immer so ein bisschen Zwiespalt steht. Sehr coole Geschichte. Und das deutet man ja an. Übrigens auch Dexter Loomis trägt hier auch die Sachen von dem Serien-Dexter. Das fand ich sehr lustig. Und das jetzt an dem Punkt habe ich mir gedacht, oh, jetzt finde ich es doch ganz cool irgendwie, und das hat es dann irgendwie auch ein Stück weit gerettet. Aber ich habe auch getwittert gleichzeitig, wenn Walking Dead, WCW-Anspielung und Dexter die einzigen Sachen sind, die hängen bleiben, dann weißt du, wie bisher dieser Pay-Per-View gelaufen ist. Und das ist so ein bisschen das Problem. Jedenfalls, Dexter Lumis räumt dann die Undisputed Era aus dem Weg und dann wird die Finishing-Sequenz eingeleitet. Ja. Destroyer auf die Stühle, der nicht Destroyer heißt bei Adam Cole. Und jetzt kann die Frage kommen, ob Adam Cole nicht einfach zu stark dargestellt wird. Bitteschön, Olaf, das überlasse ich in erster Instanz mal dir.
Ja, ich muss sagen, dass Adam Cole in anderen Matches schon bedeutend mehr weggesteckt hat, als das, was er hier weggesteckt hat. Klar, dieser Sturz durch die Windschutzscheibe sah irgendwo krass aus, aber ansonsten konnte ich jetzt irgendwo damit leben. Klar, er hatte hier die Aktionen eingesteckt, den Purple Rainmaker Elbow auf den Stuhl. Es gab vorher den Dream Valley Driver irgendwo. Ja, alles klar, aber
ja, Olaf, du bist hier nicht drin. Du versuchst jetzt hier wieder ein Wrestling-Match zu sehen, wo keins war. Sind wir doch mal ehrlich. Also, wie gesagt, du hast angesprochen, das war nicht dieses komplett Kurzfilm, gepretaped Cinematic-Ding. Es war aber auch kein richtiges Wrestling-Match. Es war irgendwas dazwischen. Und damit habe ich echt ein Problem, muss ich schon sagen. Und gerade, wenn es dann um den wichtigsten Titel dieser Brand geht. Ja, das ist Nee, Freunde. Warum denn? Also, unterhaltsam, ja, kann man gucken. Gar keine Frage. Hätte man das mit einem Titelmatch machen müssen? Nein.
Das sehe ich tatsächlich auch so. Und ich finde auch, dass keiner von den beiden Charakteren hier gut weggekommen ist. Also, ich finde, dass ein Adam Cole hier viel schwächer gewirkt hat, als es eigentlich sein müsste, gegen einen Gegner, der jetzt verloren hat. Klar, dann am Ende auch unfair durch den Cheap Shot. Man hat hier versucht, den Velvet Dream noch so ein bisschen zu schützen, bevor es dann eben den Panama Sunrise auf die Stühle gegeben hat. Aber es hat hier einfach ein bisschen was gefehlt. Und das war vor allem Intensität, das war vor allem auch ein roter Faden. Das ist das, was mir hier ganz gefehlt hat. Hier war keine Geschichte, hier ist keine Geschichte erzählt worden. Ja. Und auch die großen Spots, die hier da waren, die haben für mich zu 90% nicht gezündet. Im Endeffekt fand ich einzig und allein diesen Sturz auf die Windschutzscheibe wirklich krass. Und dann zum Ende hätte ich mir dann einfach, wenn du da schon so ein Over-the-Top-Ding hast, dann geh halt wirklich Over-the-Top und lass da die verrücktesten Aktionen rausgehen. Und so war das so ein, es wirkte für mich so ein bisschen weichgespült alles. Und das hat mich hier gestört, obwohl es unterhaltsam gewesen ist. Also muss man auch sagen, es war insgesamt, fand ich es trotzdem unterhaltsam. Es waren 14 Minuten, ein bisschen Klopperei hier durch die Kulissen. Es hat mir jetzt nicht wehgetan, das Match. Aber das sind zwei Leute, die einfach zu viel, viel mehr und zu viel besserem fähig sind. Und das hat mich hier ein bisschen geärgert.
Ja, danke schön. Da sprichst du den Punkt an, den ich jetzt noch eingeworfen hätte. Nämlich, wir kennen beide, ja, wir wissen beide, was die hätten zeigen können in einem normalen Match. Und ich hätte dieses normale Match auch bevorzugt, gerade bei einem Takeover. Ja, wir sind ja eben nicht im WWE-Kosmos, im Universum, sondern wir sind hier bei NXT. So, und bei NXT-Takeovers erwarte ich Wrestling, ja, in erster Linie. Da ist der sportliche Aspekt, die Auseinandersetzung Mann gegen Mann immer im Vordergrund gewesen, mit langen Matchzeiten, mit Intensität. Und das hat ja hier komplett gefehlt, ja, also beziehungsweise, was heißt komplett gefehlt, aber es war halt alles so lauwarm, ja, und wie gesagt, es war ein Titelmatch. Nein, mach das doch bitte nicht mit diesen beiden Namen, was willst du hier kaschieren, ja, also die beiden können ja wrestlen, das ist ja nicht die Frage, aber wenn ich natürlich in Stipulation stecke, wo man das nicht braucht, ja, dann wird's halt schwierig, und das hat man diesem Match halt angemerkt. Ich habe übrigens auch mich ein bisschen gewundert, warum das Match so in der Mitte der Card kam, wurde dann hinten raus natürlich klar, weil ich meine, das Women's Title Match war natürlich war das größte Match, auf was es aufgebaut wurde hier, aber auch das folgende Match, um das hier ein bisschen abzurunden, weiß ich nicht, warum man das nicht dreht. Also da sind wir wieder beim Punkt, wenn ich sowas mache, Cinematic und Title Match und was weiß ich, ist es wieder nicht wertig platziert gewesen, was aber angesichts des Outcomes vielleicht auch richtig war.
Ja, also ich sag's mal so, ich glaube, wenn das jetzt hier der Main Event gewesen wäre, wäre ich auch sehr enttäuscht gewesen.
Oder hättest du so gemacht wie ich nehme mich ins Bett gehen danach. Und den Rest dann nächsten Tag gucken, weil das war der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich alles gesehen, Dexter-Anspielung war dabei, Walking Dead-Anspielung war dabei, jetzt kann ich schlafen gehen. Und das habe ich auch dann so gemacht, den Rest habe ich dann am Vormittag nachgeholt. Und das hat mich dann, gar nicht mehr so ganz negativ drauf blicken lassen, aber wie gesagt, das Ding als Main Event, wäre auch schwierig geworden, da bin ich bei dir.
Genau, deswegen. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt mit Undisputed Era und dem guten Dexter Lumis weitergeht, denn diesen Charakter hat er ja schon so ähnliche auch bei Impact damals gehabt als Samuel Shaw. Ich finde den Typen halt schon charismatisch irgendwie und der hat schon irgendwo was, aber ich bin gespannt, ob wir jetzt Bobby Fish und Roderick Strong hier dann demnächst irgendwie in seinem Keller hängen sehen oder was auch immer er mit den beiden macht.
Weil ja, der Killroom muss hier noch kommen. Man hat ja diese es gab ja schon diese Szene mit Undisputed Era im Auto, ja, das ist ja auch so eine komplette 1:1 Kopie aus der Serie gewesen. So beginnt die Serie, ja, mit so einer Szene. Ich finde diese Anspielung auf Dexter, wie gesagt, ich mag die Serie sehr, deswegen finde ich sehr interessant und ich kann mir gut vorstellen, dass man das als Charakter oder als Gimmick im Wrestling wirklich nutzen kann als Stratus. Andererseits hat dieser Charakter in der Serie beispielsweise auch stark davon gelebt, dass man abgeholt wurde in seine Gedankenwelt. Und das stelle ich mir im Wrestling schwierig vor.
Mm. Ja, und so Mörder im Wrestling sind ja auch so eine schwierige Kiste, oder?
Gut. es gab einen Undertaker, der hat Leichensäcke dabei gehabt. Also dementsprechend, sag niemals nie, anything can happen. Wir sind immer noch in den 90ern.
Das stimmt. Aber er ist auch ein charismatischer Typ. Ich finde, der fällt auch auf. Also den siehst du und
kann denkst du so. Ja. Ne? Also. Ja, bin ich gespannt, wo das hingeht. Man hat ihn eingebaut, immerhin.
Genau. Ja, ist ja ohnehin auch schon der Fehde da zugegen gewesen. Und vielleicht gibt das ja dann auch noch mal was in den größeren Match ausartet. Andererseits weiß man auch nicht genau, wo jetzt Velvet in Dream zum Beispiel hingehen wird. Da munkelt man ja auch.
Ja, wahrscheinlich also eventuell in die Trends. Also, was anderes bleibt ja nicht über. Ich meine, das war ja jetzt wirklich der allerletzte Shot. Jetzt noch mal irgendwie was erklären, warum er denn doch noch ein Titelmatch bekommt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Und wie gesagt, die Zuschauerfrage, die auch schon vorab kam, eben muss man Adam Cole so stark darstellen? Ich glaube, ja, in dem Fall schon, weil ein Titelwechsel hier keinen Sinn gemacht hätte an der Stelle und dementsprechend war das schon okay. Die Frage, die ich mir eher stelle, Velvet Dream ist für mich eigentlich verbucht unter der kann in die Main Brands gehen. Bei Adam Cole bin ich mir nicht sicher, wie man mit ihm weiterverfahren möchte. Er ist jetzt weiterhin Champion. Wer ist denn hier der nächste Gegner? Ja, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und hat es diesen Zwischensprint jetzt mit diesem Backlot Brawl nochmal gebraucht?
Nee, das war jetzt auch eher so ein bisschen Deckel drauf machen hier für den Velveteen Dream und diese Geschichte irgendwie zum Ende bringen. Ich habe schon gesagt, mein Tipp ist jetzt, dass Finn Balor jetzt, er hat jetzt als Babyface hier gegen den Damien Priest, hat er hier funktioniert, hat sich wieder so etabliert. Warum soll er denn jetzt nicht dann gegen die Undisputed Era gehen?
Noch dazu,
weil der will doch Gold.
Noch dazu haben wir es ja bei den Frauen gesehen, ja, Charlotte, die auf einmal den NXT-Titel gewinnt. Warum denn nicht? Ja, warum soll man nicht damit spielen? Ich glaube auch wirklich, dass das der Grund ist, warum das noch nicht passiert war bisher, dass Finn Balor wirklich in Titelnähe gekommen ist. Weil man eben mit Charlotte genau dasselbe schon machte, ja, zu dieser Zeit. Mal gucken, wo das jetzt hingeht. Ich kann mir Balor gegen Cole sehr gut vorstellen. Die Frage ist nur wieder, was mache ich dann, wenn Balor den Titel gewinnen sollte? Weil dann muss Cole eigentlich, hochgehen und was ist dann wieder mit Balor? Also, das sind zu viele Fragezeichen und das ist das, was mich so ein bisschen stört an der momentanen Situation bei NXT. Ja, und das ist das, was du vorhin auch meintest, glaube ich. Es ist momentan nicht mehr ganz so stringent und sportlich und Intensität ausgelegt, wie es mal eine Zeit lang war. Und so ein bisschen hat man hier das Gefühl, okay, es ist halt doch wieder ein WWE-Produkt und das hat man lange Zeit versucht zu vermeiden. Ich weiß nicht, warum man da jetzt wieder drauf zurückfällt.
Andererseits, man könnte natürlich bei einem Finn Balor, die dank Corona unterbrochene Fehde mit einem Walter zum Beispiel wieder aufgreifen, wenn es wieder möglich ist, dass ein Walter von hier rüberfliegt.
Da sind genügend Namen, die noch da kommen. Ich meine, generell Imperium, auch die Tekken Champions waren übrigens nicht zu sehen, ja, möchte ich nochmal sagen. Ja. Und man zeigt eben stattdessen so tolle Sachen wie eben dieses Velvet Dream Adam Cole Kurzfilm-Ding. Finde ich ein bisschen schade. Und wie gesagt, es hat für mich ja auch nicht viel aufgelöst und es hat auch nicht viel ausgelöst in mir, das ist vor allen Dingen wichtiger. wie gesagt, Deckel drauf für Velvet Dream, so habe ich es auch interpretiert.
Genau, ja. Und Adam Cole soll auch laut aktuellen Meldungen noch einen recht langen Vertrag übrigens haben, weil da gab es ja auch Wechselgerüchte, ob wir ihn bei AEW irgendwann sehen. Ich habe bis heute gelesen, dass er angeblich noch 18 Monate Vertrag haben
soll. Das reicht also für eine Fehde gegen Walter.
Ich glaube auch. Machen wir weiter. Wir haben hier auf jeden Fall, wie gesagt, eine Titelverteidigung von Adam Cole. Und weiter ging es mit dem nächsten In-Your-House-Segment, um es mal so auszudrücken, wo dann ein Todd Pettengill hier ja Merchandise anpreist und dann auch gleich auf die, hier in Deutschland würde man sagen, die 090er-Nummer irgendwie hindeutet, oder?
Wunderbar.
Hier ruft er an.
Wunderbar, ja, genau. Das war jetzt derzeit schon ein großes Ding. Ja, Hotlines, da hat man viel Geld mit verdient. Fand ich ganz lustig. Aber an der Stelle möchte ich noch mal die Frage einwerfen, die ich vorhin vergessen habe. Sag mal, hättest du Todd Pettengill wiedererkannt?
Ist halt auch ein bisschen älter geworden.
Ne? Ein bisschen ist gut, ne? Also, führt aber auch schön vor Augen, wie alt wir inzwischen sind. Ich glaube aber, ich bin hübscher geworden als damals. Bei Todd Pettengill bin ich mir nicht so sicher.
Ja. Also ich war auch ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt, wo sie ihn ausgebuddelt haben. Aber es war trotzdem ganz, ganz witzig, ihn da nochmal zu sehen. Aber pro alt aussehen. Wir haben dann natürlich auch hier die DX im AOL-Chat gesehen. Triple H, Shawn Michaels und der Road Dogg. Und wenn wir von alt aussehen sprechen, sagen wir, wie alt sieht denn bitte schön Road Dogg inzwischen aus? Und auch ein Shawn Michaels da mit Brille und allem drum und dran. Das war wirklich die alten Herren am Computer, oder?
Naja, das war definitiv nicht Hunter Hearst Helmsley in der Prime, sage ich mal. das war schon. Das heißt, erschrecken die mal, die Jungs sind halt immer, wir sind 25 Jahre weiter. Ja, also geht an keinem vorbei, glaube ich, das ist normal. Ist ja auch meckern auf dem Niveau. Ich finde es ganz nett, dass man es mit einbaut. Ne? Also war ja auch wieder so ein Querverweis eben auf die, du hast gerade AOL-Chat-Geschichte gesagt. Das war halt damals so, ja. Man hat das gemacht, das hat man hier durchgezogen, diesen ganzen Pay-Per-View über. Nicht komplett stringent, aber man hat immer wieder so Querverweise gehabt auf die gute alte Zeit und dafür ja, die Jungs mal einzubinden, mein Gott. Aber erschrocken bin ich schon auch ein bisschen. Ist auch ein schönes Meme geworden, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich auch wirklich so, dass die da auch mit Augenzwinkern auf sich selber schauen. Und da muss man auch mal sagen, dass da gehört auch eine gewisse Größe zu, so mit seinem eigenen Klischee quasi ein bisschen zu spielen.
Absolut.
Kommen wir zum nächsten Match. Da haben wir noch ein Einzelmatch hier vor der Brust. Und das ist natürlich der Kampf zwischen Karrion Kross und Tommaso Ciampa. Und ich sag mal, das war eine kurze, knackige Angelegenheit. Ne? 6 Minuten hier, ein kleines Aufbäumen.
Moment, Olaf, 6 Minuten, ja. 14, muss man erwähnen. Ja? Die 14 Sekunden okay. Darfst du nicht unterschlagen. So kurz war das gar nicht. Aber mach weiter.
Ja, es war ja im Prinzip eine Dominanzdemonstration hier eines Karrion Kross, der einen Tommaso Ciampa hier von einer Ecke des Rings in den anderen geworfen hat mit den Suplessen noch und nöcher, hat dann auch immer wieder gesagt, hier, how's your head, neck holding up here? Und ein Ciampa war sehr früh schon am Boden, hat dann am Ende noch mal so ein bisschen diese Hope-Sequenz bekommen, wo er dann die Knie gezeigt hat, die Willow's Bell gezeigt hat und dann Two-Count gezogen hat. Und dann wurde aber das Fairytale-Ending sehr schnell in einen F10, wie ich so schön sage, gekontert. Und dann gab es den Cross-Jacket und dann war das Match hier vorbei. Tommaso Ciampa schläft ein und einen Tommaso Ciampa hier so schnell wegzubügeln. Ich glaube, über das Match, da muss man gar nicht so viel sagen, weil da ist ja die Geschichte ist eindeutig, Alex, oder?
Ja, die Geschichte ist eindeutig, dass der gute Herr Kross hier ein Spotlight bekommt, was ich nicht erwartet hatte, als die Meldung kam, dass er dann wechseln würde zu NXT. Also das war schon ein deutlicher Fingerzeig in die Richtung. Aber auch hier muss man wieder sagen, Ciampa, der ja nach der Gargano-Fehde ja sehr, sehr stark dargestellt wurde oder in der Fehde mit Gargano immer wieder stark dargestellt wurde und seit er eben quasi auch seine Verletzung wieder kam, ja im Endeffekt ja wirklich ja einiges weggesteckt hat. Und auf einmal kommt hier ein Karrion Kross, wie auch immer man es jetzt nennen muss, daraus. Übrigens, schöner Entrance. Ich find den immer noch sehr gut dargestellt, muss man sagen. Also heißt die gute Scarlett jetzt noch Bordeaux mit Nachnamen? Ich bin mir gar nicht so sicher. War sie jedenfalls. Und auch sie haben wir da gesehen. Und das war ein cooler Entrance, aber das ist auch das, was hängen geblieben ist. Ansonsten wurde einfach nur overgeputtet. Ja? Und was ich hier notiert habe, war, das war halt dieses typische Hard-Hitting-Match, was ich zwischen diesen beiden erwartet. Das war eine straffe Aktion, ja? Da war einiges dabei, viel zu kurz. Und das ist halt ein Problem. Denn wenn du zwei so Workhorses hast, ja, dann musst du die auch arbeiten lassen. Mach das mal in 6 Minuten. Also das war ein bisschen schwierig. Und klar, das war jetzt dieser Filler-Spot, ja, rein auf der Card jetzt, wo man so ein bisschen diese Cool-Phase braucht vom Main-Event, habe ich verstanden. Am Ende war es aber doch wirklich einfach nur ein Ciampa, der seinen Job gemacht hat, um Kross darzustellen. Und das weiß ich nicht, ob man damit einem Ciampa gerecht wurde.
Das wird jetzt eigentlich die Zukunft zeigen, wie ich finde. Weil es ist natürlich jetzt die Frage, wie kommt jetzt ein Ciampa daraus zurück? Sagt er jetzt, so wie es damals ein John Cena gegen Brock Lesnar gemacht hat. Da sagte dann hier, ich will noch mal. Ne,
das, ja, das hoffe ich doch, dass das nicht alles war, ne? Zwischen den beiden.
Die Rocky-Geschichte quasi, ja. Die dann hier erzählt werden soll. Ne? Ich habe verloren und jetzt stehe ich wieder auf. Weil das war ja wirklich eine absolute, ja, wie gesagt, eine absolute Demonstration der Wucht eines Karrion Kross, die wir hier gesehen haben. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das hier so eine klare Angelegenheit wird. Ich habe gedacht, das wird ein kompetitives Match zwischen den beiden. Ich habe auch damit gerechnet, dass es ein sehr hartes Match wird. Mhm. Aber dass hier ein Tommaso Ciampa so auseinandergenommen wird, spricht schon dafür, dass man hier mit dem Herrn Kross wirklich was Großes vorhat, dass er dann auch hier in so ein Programm gesteckt worden ist und dass er dann eben auch das zeigen kann, was er hier gezeigt hat. Weil, ja, wenn man sich den jetzt anschaut, muss man sagen, der hat hier einen ehemaligen NXT-Champion und eine dominante Figur der jüngeren NXT-Vergangenheit weggesteckt und wahrscheinlich einen der einflussreichsten Wrestler für die NXT-Brand überhaupt. das ist schon mal ein deutliches Zeichen. Und ich bin jetzt hier einfach nur mal gespannt, wie es weitergeht, sowohl für einen Karrion Kross als auch für einen Tommaso Ciampa. Also das eröffnet Wege. Und ich finde dann, wenn man da jetzt einen längeren Plan für hat, dann kann ich auch mit diesem Match hier total gut leben, einfach als wirklich die Demonstration, das ist dieses Monster und den müsst ihr ernst nehmen. Da kann ich total gut mit leben.
Bin ich bei dir. Also ich glaube auch, dass das weitergehen wird. Ich glaube auch, dass das so der erste Samen war, den man jetzt hier gepflanzt hat und damit vielleicht was aufbauen kann. Ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, dass da eine längere Fehde draus wird aus beiden. Ich glaube aber gerade jetzt in diesem ganzen Gesamtkonstrukt von diesem In-Your-House-Pay-Per-View, ja, wo man eh schon nicht diese klassischen Workhorse-Matches hatte, ja, dann noch sowas zu machen, fand ich nicht so glücklich, ja. Also, dass man irgendwo mal beginnen muss mit einer Fehde, die vielleicht dann länger geht, geschenkt, ja, bin ich bei dir. Ich glaube nur, dass es in dem Konstrukt mit diesem Ablauf von diesem, ja, von dieser Card einfach nicht gepasst hat. Man hätte das jederzeit auch bei einem normalen NXT machen können. Und ich glaube, es hätte nicht weniger an Aufmerksamkeit bekommen, weil so war es einfach dieser Filler-Spot.
Ja, sehe ich tatsächlich nicht ganz so, weil ich finde immer noch, dass ein Pay-Per-View-Sieg ein bisschen mehr zählt als ein Weekly-Sieg.
Ja gut, du kommst ja auch aus den 90ern, Olaf. War das so? Ne, ich bin schon bei dir, möchte ich gar nicht widersprechen, aber wie gesagt, ich kann der Argumentation schon folgen, Olaf. Ich bin da schon bei dir. Ich fand nur, wie gesagt, im Gesamtkonstrukt hätte das nicht unbedingt sein müssen. Jederzeit anders, vielleicht eine andere Konstellation. Wie gesagt, man weiß ja auch nicht, wer hier nicht verfügbar war, vom Talent her, was man vielleicht hätte sonst noch gesehen, aufgrund der Corona-Thematik, warum man jetzt genau diese Matches gezeigt hat, die man gezeigt hat und eben beispielsweise die Tag Team Champions außen vor lässt oder Thatcher außen vor lässt und dann sowas halt macht, weiß ich nicht, was da der Gedankengang war.
Gut, das ist natürlich eine andere Baustelle quasi, aber kann ich auch total nachvollziehen, was du da sagst. Also ich hätte auch ganz gern Imperium noch gesehen oder auch einen Thatcher, der sich da noch mal zeigt. Ist aber nicht so gekommen. Trotzdem hier einen Karrion Kross siegreich und dann eben jetzt wirklich mit einem ersten ganz, ganz großen Sieg. Zuvor hat er ja größtenteils nur Enhancement-Talent gehabt. Und ja, das war jetzt wirklich ein Ausrufezeichen hier für die Zukunft.
Übrigens interessant, des ehemaligen Killer Kross. Ja. Bevor wir das hier rund machen, das Match. Was ich halt dachte, also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin nach dem Velvet Team Dream Adam Cole Ding erstmal schlafen gegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt ja noch eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Und dann gucke ich so auf die Timeline und sehe so, oh, der Event geht aber so eine halbe Stunde. Und das Match fängt da gerade erst an. Wie geht das denn? Das hat mich schon stark verwundert. Auch ein Punkt, den wir uns vielleicht für später kurz aufheben sollten, nämlich die Gesamtlaufzeit, die ja dann doch klassisch in ihr Haus wieder war. Ist ja nicht so, dass man keine Zeit gehabt hätte, was mehr zu machen, ne? Und das ist das, was so ein bisschen hängen bleibt hier.
Ja, wobei natürlich auch die vergangenen WWE-Pay-Per-Views alle ein bisschen kürzer gewesen sind. Also Money in the Bank war ja auch.
Ist richtig, aber, aber jetzt hat man ja wieder ein bisschen Publikum, auch wenn es blended ist und wenn sie, ja, ne, aber man hätte wieder ein bisschen was spielen können, da hat man gar nicht so viel gemacht mit. Ich fand die Plexiglas-Scheiben, die man halt aber eingesetzt hat, okay, aber ansonsten hat sich das jetzt nicht großartig anders angefühlt. Ja? Aber gut, geschenkt. Kommen wir zum Match, was für mich, ja, ich nehm's vorweg, die Show dann doch ein Stück weit gerettet hat. Ja, und das meine ich wirklich so, wie ich sage, denn das war, ja, Match of the Night, können wir, glaube ich, schon vorwegnehmen. Nämlich Charlotte Flair, Rhea Ripley und Io Shirai. Ja, schöner Aufbau. Olaf, nimm uns mit.
Ja, wir haben hier das Match um die NXT Women's Championship natürlich gehabt. Rhea Ripley gegen Charlotte hatten wir bei WrestleMania. Da hat Charlotte natürlich den Titel gewonnen. Io Shirai jetzt wirklich schon lange Zeit auf der Jagd. Rhea Ripley jetzt quasi wieder zurückgekehrt und dann dieser Clash der drei Frauen, die einfach die NXT Damen-Division hier ja nicht nur dominieren, sondern quasi derzeit auch anführen. Ja, das musste irgendwie kommen und ich bin da komplett bei dir, wenn du sagst, das war für dich das Match of the Night, das war es für mich auch. Und es war ein absolut würdiger Main-Event, den wir hier eben gesehen haben. Und der begann eben auch damit, dass auch gerade eine Charlotte, die sich ja auch immer als die Frau bei NXT und im Wrestling hier darstellt, dass die auch am Anfang erstmal eine ganz schön große Klappe gehabt hat, ne? Wo sie dann ja zwar sich auch zurückgezogen hat, aber dann auch immer wieder mal hinterrücks attackiert hat, dann aber auch dominiert hat und zum Beispiel dann auch die beiden Gegnerinnen einfach mal ja auf die Knie gebracht hat und dann sie weggechoppt hat, um es mal so auszudrücken. Sie war hier, wie ich finde, in der ersten Phase dieses Matches extrem dominant und ich kann es dir nicht anders sagen, aber auch wenn man sich so diese Körperlichkeit von der Charlotte anschaut und da meine ich halt die Physis und die Athletik, die sie mitbringt, da gibt es ganz, ganz wenige Frauen auf diesem Globus, die dem wirklich mithalten können, oder?
Ja, Rhea Ripley zum Beispiel, würde ich dann nennen, die das hier nicht mithalten kann. Aber ja, ich bin komplett bei dir. Also Charlotte hat mit ihrem Run jetzt definitiv diesen Titel auch aufgewertet. Das muss man schon unterstreichen. Und ich habe es vorhin schon mal durchklingen lassen. Ich glaube, dass man ganz bewusst das bei Bella mit den Männern nicht gemacht hat bisher, weil genau das mit Charlotte passiert ist. Ja, und das war eigentlich dann wirklich der Beweis an jeden Charlotte-Kritiker, dass Charlotte ja so ein zu einem Women's Division einfach upgraded. Ja, das hat man hier ganz deutlich gesehen, auch im Match. Das sind alles ja relativ frische Namen und dann kommt Charlotte dazu, die einfach nochmal ja dann zeigt, wie hoch es gehen kann, auch bei Frauen. Ja, das muss man einfach mal unterstreichen und das meine ich nicht disputierlich, sondern ich meine das einfach, gerade wenn wir uns das Six-Woman-Match dann am Anfang denken, ja, so eben nicht diese Aktionen, die dann so ein bisschen halbherzig ja, aussehen oder schlecht gesellt sind oder wie auch immer. Das passiert bei Charlotte nicht. Ja, und das sind Sachen, was sie dann doch abhebt von vielen, vielen anderen Frauen und das vergisst man gern mal einfach aufgrund der Geschichte, dass er einfach lange dabei ist.
Ja, und generell natürlich auch so sehr, sehr viele Erfolge gefeiert hat, sehr oft natürlich auch sehr prominent eingesetzt wird, aber da muss man eben auch neidlos anerkennen, dass sie auch einfach verdammt gut ist. Sie ist halt einfach verdammt gut und ich glaube, jede Wrestling-Promotion der Welt würde sich die Finger lecken, wenn sie eine Charlotte Flair irgendwie für ein paar Matches verpflichten könnte und würde die genau in dieselbe Position stellen, wie es hier der Fall gewesen wäre.
Absolut. Ich würde sogar so weit gehen, dass sie die erste Frau ist, die zumindest bei WWE, ja, einen Spot erreicht hat oder einen Standing erreicht hat, was vergleichbar ist mit großen Männern, ja, also mit großen Namen in der Männerriege. Und das hat es davor einfach nicht gegeben. Und Charlotte ist da schon ein Stück weit Vorreiter.
Genau, und dann Becky Lynch natürlich dann noch mit zu nennen, die dann auch noch wieder mit reingehört. Aber
das ins gemachte Netz, ja, sage ich.
Ja, genau, aber natürlich dann danach. Ne? Ronda Rousey natürlich auch, aber die hat natürlich auch den Namen schon vorher mitgebracht irgendwo. Aber da bin ich vollkommen bei dir. Das ist auf jeden Fall so. Ansonsten das Match hier, finde ich, man hat eine relativ klare Konstellation natürlich hier eben gehabt. Charlotte, die wirklich dominante Championess, eine Rhea Ripley, die hier die beherzte Herausforderin gewesen ist und eine Io Shirai, die dann auch immer wieder mit ihren schnellen Aktionen, mit den spektakulären Aktionen gekontert hat und ist. Und das hat's dann hier eben ausgemacht. Es gab einen Brawl nach draußen beispielsweise, wo dann eine Rhea Ripley auch in die Barrikaden geschleudert wird. Eine Io Shirai mit dem Frankensteiner vom Apron, nur dann, um dann in den nächsten Situationen in Pfosten zu landen und dann eben gegen Rhea Ripley geschickt zu werden. Es ging halt immer so weiter. Und gerade die Aktionen, wo eine Charlotte Flair dann involviert gewesen ist, da hat es dann wirklich dann auch nochmal ordentlich gescheppert. Also egal, ob es jetzt dieser Boston Crab zum Beispiel gewesen ist oder dann auch spätere Aktionen, das hat mir schon sehr Spaß gemacht. Und da gab es ja auch irgendwann den Moment, wo dann alle Frauen am Boden gelegen sind, mehr oder weniger, und Charlotte dann im Anschluss ja zurückkommt und mit ihrem doppelten Spear gegen Io und Ripley, das war auch ordentlich. Und Charlotte wollte hier auch immer wieder ihre Dominanz zeigen. Das war so die Geschichte, finde ich, die sie hier geprägt hat. Sie wollte Dominanz zeigen und sie wollte nicht nur eine ihrer beiden Gegnerinnen besiegen, sondern, wenn es nach ihr ginge, am besten beide, oder? Wie siehst du hier diese Geschichte, die hier erzählt wurde?
Ja, ich habe mir gerade so gedacht, als du das so ausgeführt hast, wahrscheinlich normaler Lauf der Geschichte, hätten wir hier ein normales Match gesehen vor einer normalen Crowd, ja? Wäre dieses Match wahrscheinlich mit diesem Verlauf und dieser Darstellung von allen dreien wahrscheinlich das Frauenmatch überhaupt. Ja? Lehne ich mich aus dem Fenster. Ich meine, gab da schon ein paar gute, so ist es nicht. aber hier eine hotte Crowd noch dazu, das ist das Einzige, was gefehlt hat. Das Interessante daran ist, wenn ich das sage, ich habe in diesem Match komplett vergessen, dass wir keine Crowd haben. Und das spricht ja im Endeffekt für das, was die drei da gemacht haben. Das ist natürlich dieses alte Triple-Threat-Problem. Du hast halt immer wieder Leute, die dann rausgehen müssen, damit ein paar Sequenzen erfolgen können. Das ist einfach ein anderes Storytelling in so einem Three-Way, wie in einem One-on-One-Match. Das ist einfach normal. Und auch hier, da komme ich nochmal auf den Anfang zurück, finde ich es ein bisschen unglücklich, dass man eben dann ein Multi-Woman-Match schon gemacht hat. Ich glaube, es hätte hier besser gewirkt. Man hätte das wirklich für sich stehen lassen. Denn das Match war wirklich richtig gut. Und du hast auch die Darstellung angesprochen. Charlotte hat genau das getan, für was sie da war. Sie hat genau das hinzugefügt zu diesem Titelmatch, was die anderen beiden hätten aufgrund ihres Standings nicht haben können. Und Job erfüllt. Ja, was willst du denn anderes sagen? Also Charlotte hat hier im Endeffekt diesen I-Punkt draufgesetzt, warum dieses Match auch richtig gut wurde.
Ja, unter anderem. Aber was ich auch sehr mochte, war die Tatsache, dass du gerade im späteren Verlauf nicht mehr wusstest, wer hier eigentlich gewinnen kann. Man hatte irgendwie das Gefühl gehabt, dass jede Wrestlerin ist etabliert genug, um hier mit einer Aktion den Sieg einzufahren.
Das stimmt, und ich glaube, das war auch ein cleverer Aufbau über lange Sicht, ja, wenn man sieht, wie Ripley eigentlich ja in dieses Title Picture gekommen ist, eben durch die Vorabfehde mit Charlotte und WrestleMania, und jeder hat eigentlich gedacht, okay, jetzt macht sie den Durchbruch da, und nein, am Ende geht da ihr Schurei raus, und alle drei, wie du sagst, hätten diesen Titel mitnehmen können, und hätte sich legit angefühlt. Ja, und das ist einfach, ist dann doch wieder Wrestling der höheren Kunst, würde ich sagen, an dieser Stelle, was einfach ja Emotionen angeht und was auch ja Storytelling angeht. Fand ich sehr schön, dass Charlotte's Run irgendwann mal enden wird, war ja abzusehen. Ich habe aber damals immer gedacht, okay, das wird ein Ripley enden. Ja, und jetzt kommt es komplett anders, ja, denn Io Shirai gewinnt dieses Ding. Ich habe es in dem Moment eigentlich erst geglaubt, als Shirai aus der Natural Selection ausgekickt hat. Das war für mich so der Punkt, um deine Frage zu beantworten, wo ich dachte, okay, ich glaube, Shirai macht das hier. Sicher war ich mir allerdings nicht an diesem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Ich würde auch gerne zwei Dinge sagen. Also eine Sache, du hast gesagt, hier, da geht nichts schief. Hier war ein merkwürdiger Konter irgendwie aus dem
Natural
Selection heraus. Ich muss ein bisschen motzen. Lass mich motzen.
Weißt du, vorhin im Backdoor Brawl, den hast du schön geredet. Und jetzt? Nee, alles gut, mach mal.
Das ist so das eine, was ich da gesehen habe. Das war jetzt auch nicht schlimm, aber das war irgendwie so ein bisschen out of place und hat ein bisschen merkwürdig ausgesehen. Und das andere, da will ich gar nicht drüber motzen, sondern das will ich sogar ein bisschen hervorheben. Das ist die Tatsache, dass ja hier eine Io Shirai dann auch hier im hohen Bogen in diesen Häusereingang, der in ihr Hausdeko reingeflogen ist.
Hab ich ja auch notiert. Zerlegen die Stage und meine Kästchen am Dronnen. Scheiße.
Genau.
Ja, aber das hatte ja einen Grund. Da bist du darauf hinaus.
Genau, und dann taucht die ja, also eine Io Shirai war dann erstmal weg und Charlotte und Rhea haben sich ja dann ein bisschen gebrawlt und dann taucht die ja eine Io Shirai auf mysteriöse Art und Weise quasi auf einem von diesen Eingängen wieder auf und konnte dann den Crossbody von ganz, ganz oben zeigen.
Ja, sie ist quasi durch die Wohnung von Adam Cole, von Gargano.
Von Johnny Gargano.
Ist sie durch, irgendwie durch das Fenster, ist sie rein und ist dann in treppemäßig hoch und ist auf einmal auf dem Vordach gewesen. Coole Idee eigentlich. Also ich fand das ganz nett gemacht. Generell, wie man das eingeleitet hat, wie man auch erklärt hat, dass sie erstmal raus ist, hat sich keiner gefragt, wo sie hin ist. Ne? Und die anderen beiden haben dann erstmal ein bisschen weitergemacht, auch ein bisschen mit Plexiglas und was da so passiert ist. Alles gut und schön. Und auf einmal kommt sie von oben geflogen. Das war ein schöner Spot.
Ja. Bin ich komplett bei dir. Das hat super gepasst. Und danach ging es ja eigentlich dann richtig los. Und da hat man auch gesehen, dass ein Charlotte so ein bisschen ins Schwimmen geraten ist irgendwo. Dass sie dann irgendwann
eine Delfin, ja, aber gut.
Nein, aber sie hat es ja irgendwie dann probiert und hat aber gemerkt, dass sie ihre Gegnerin nicht mehr mit den normalen Aktionen hier irgendwie wegstecken kann. Sie hat ja dann sogar noch den Second Rope Riptide hier eingesteckt von der Rhea Ripley. Und dann ging es ja am Ende so weit, dass Charlotte ja dann auch wieder zu den Kendo-Sticks greifen musste, die wir ja auch schon in der Vergangenheit gesehen haben. Sprich, man hat hier natürlich die Geschichte wieder aufgegriffen. Auch das mochte ich sehr.
Ja.
Weil es einfach in die Geschichte gepasst hat. Und diese Fehde mit Rhea ist ja dank WrestleMania auch noch irgendwie so ein bisschen im Kopf. Übrigens sehr schön auch, dass Rhea wieder ihr dunkles Outfit trägt im Gegensatz zu WrestleMania und nicht das helle. Das hat mir ja nicht so gefallen.
Das sind so die wichtigen Sachen. Oder absolut richtig. Das hast du gut beobachtet.
Ich weiß ja, das war damals eine Anspielung auf Dragon Ball und so, aber das hat für mich nicht zu ihrem Charakter gepasst. Ist aber egal. Und dann gab's ja am Ende diesen Figure 8 und dann gab's ja diesen Moonsault von Io Shirai. Ouch. Genau, ouch, nämlich auf den, ja, eigentlich hat sie fast nur den Kopf getroffen von Rhea, oder?
Also ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, was passiert wäre, wenn Ripley in diesem Moment den Kopf nicht ein Stück hochnimmt. Also das war, sie war schon sehr daneben und hätte sie da, glaube ich, böse im Gesicht getroffen, hat sie auch so, aber ich glaube, es wäre noch schlimmer gewesen, wenn Ripley den Kopf am Boden liegen gehabt hätte, das wäre schon richtig gefährlich geworden. Sah auf jeden Fall nicht gut aus, auch nicht in der Wiederholung, die danach lief dann, das war schon sehr gefährlich, ich glaube, das war natürlich nicht geplant, ja, das ist ja klar. Ich fand aber diese Endsequenz sehr schön eingeleitet, du hast gesagt, mit dem Figure 8 und dann kommt eben dieser Moonsault ist es, glaube ich, davon von oben runter und dass er ein bisschen daneben geht, okay, geschenkt. Ich hoffe, Ripley hat sie da nichts getan, weil das hätte wirklich richtig böse ausgehen können, gerade Richtung Gesichtsknochen. Da habe ich schon kurz, bin ich zusammengezuckt, ja.
Ja, ist aber tatsächlich nichts passiert. Also Triple H hat im anschließenden Interview noch gesagt, sie ist okay und es ist nichts passiert. Ich fand auch Charlottes Reaktion übrigens sehr gut, die auch dann laut gerufen hat, oh shit oder sonst irgendwas und das dann entsprechend verkauft hat. Also spektakuläres Finish und ja, Io Shirai ist jetzt hier NXT Champion und ist dann ja quasi auch gefeiert worden wie ein, ja, wie ein japanisches Super Babyface, oder? Mit Konfetti und mit Luftschlangen und so. Also wie sich das gehört. Ich fand, das war ein tolles Bild zum Abschluss und eine Io Shirai hat es absolut verdient, dass sie jetzt den Titel hält.
Ja, auch da wieder Querverweis Richtung Japan dieses Mal. Ne? Also das war dann der Abschluss. Das war schön inszeniert. Also wie gesagt, ich glaube auch, das hätte richtig gut funktioniert mit Publikum. Wäre das nochmal ein outstanding Moment gewesen. War es auch so, ja, also dafür war das Match gut genug, gar keine Frage. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal vorweggenommen. Das hat für mich auch, gerade der Titelgewinn für Io Shirai hat für mich auch diesen Event dann gerettet. Nicht, dass es eine Vollkatastrophe gewesen wäre sonst, aber das bleibt hängen. Und das ist ja dann auch wieder wichtig, wenn man dann so ein bisschen mit Retrospektive draufschauen wird auf diesen Event. Nämlich der erste Titelgewinn von Io Shirai und der war groß eingeleitet über eine Regentschaft von Charlotte. Und ja, Chapeau, da haben sie viel richtig gemacht.
Ja. Das war ein bärenstarkes Damenmatch. Du hast schon gesagt, das wäre oder ist wahrscheinlich eines der besten Damenmatches, was wir in der jüngeren Vergangenheit hier gesehen haben. Sehe ich ganz genauso. Ich fand es klasse und war auch der absolut würdige Main Event, der absolut richtige Main Event, den man hier gewählt hat, weil nur der konnte es sein. Das größte Match sollte den Abend abschließen und das war das hier eben. Und deswegen konnte ich dann damit auch ganz gut leben. Und damit kommen wir dann mal hier zum Fazit und dann auch zu unserer berüchtigten Bananenwertung, lieber Alex. Du bist zum ersten Mal hier dabei. 1 bis 8 Bananen werden vergeben. Was würdest du denn hier verteilen?
Naja, ich hatte mir überlegt, wir könnten ja auch einfach mal in ihr Haus Matches bewerten, aber das lasse ich jetzt, dann kommt wieder Bad Garden raus. Schließen wir die Story ab mit den 90ern an der Stelle. Das war besser als vieles, was bei in ihr Haus in den 90ern gelaufen ist. Aber auch nicht alles. Und das, und schreibt diesen Event so ein bisschen. Dass ich jetzt hier mein Review gebe bei den Reviews, bei gerade dem Takeover, was jetzt leider nicht das Beste war, das machte ich ein bisschen traurig. Und gerade auch in die Konstellation, sorry, weil ich eben auf In Your House, wie gesagt, war man so ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war allein wegen dem Namen gehypt, ja, und wollte wissen, was die da machen. Es ist ja einfach eine Corona-Veranstaltung, muss man so sagen. So, und das kann kein Feeling, schaffen, wie eben viele Takeovers davor. Und wenn ich sage, das war das schlechteste Takeover, ist dieses Takeover immer noch besser wie viele andere Geschichten, die wir gesehen haben. Und das möchte ich hiermit in die Wertung einfließen lassen. Dementsprechend in Schulnoten hätte ich eine 3- gegeben, in Bananen gebe ich eine solide 4.
Ja, kann man machen. Ich gebe eine 5, weil ich heute mal gute Laune habe. Ich habe, glaube ich, auch den Backyard-Brawl nicht, Backlot-Brawl nicht ganz so krass schlecht gesehen.
Schlecht ist doch relativ. Aber ich hätte es nicht gebraucht. Sagen wir das. Und allein an Dexter Reminiscenz reicht dann halt nicht.
Man muss auch dazu sagen, das ist auch hier wieder Mecker auf hohem Niveau, aber es war ein schwächerer NXT Takeover-Event, das muss man ganz klar sagen. Vielleicht sogar einer der drei schwächsten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr viele gute Takeovers im Kopf, aber ich kann mich an wirklich keinen schlechten erinnern. Und ich glaube, das wird einer von denen sein, wo man vielleicht später noch mal draufschaut und sagen, der war vielleicht nicht ganz so gelungen. War zwar die Kulisse geil irgendwie und die Idee war geil, aber die Matchausführung war dann nicht ganz das, was man sich vielleicht davon erhofft und erwartet hatte.
Ja, ich glaube, wir haben ja auch einfach so ein bisschen die Auswirkungen, zum einen der Pandemie, klar, aber zum anderen auch des neuen TV-Produkts NXT gesehen. Und das ist eben nicht mehr das, was man vorher unbedingt gemacht hat. Heißt nicht, dass man das nicht tun könnte, aber dass man hier vielleicht doch ein bisschen mehr fürs Fernsehen produziert, als man das vorher getan hat, das hat man meines Erachtens schon gemerkt. Wie gesagt, das war ein Event, der war auch ab 12, dass der Backlot Brawl jetzt nicht sonst sich großartige Spots bringt, das war fast zu erwarten. Ich glaube, man hat für die Situation, in der man gerade ist, ohne Publikum oder mit wenig Publikum, doch versucht viel zu machen, dass man dann mit Gimmick-Matches arbeitet beispielsweise, ist irgendwo auch verständlich. Und das muss trotzdem aber in die Wertung einfließen. Du hast gesagt, wenn man das halt in den Gesamtrahmen einfügt, ist es eher ein Takeover vom unteren Ende. Und da können wir auch nicht drum herum reden. Und da hilft ja auch die ganze 90er-Nostalgien leider nichts mehr.
Ja. So ist es. Und ich glaube, damit können wir dann hier auch den Deckel auf den Podcast drauf machen. Alex, du darfst noch mal ein bisschen pluggen. Du bist ja nicht so oft hier zugegen, aber du bist ganz oft nicht nur woanders zugegen, sondern dich findet man auch im Internet. Du hast deine eigene Wrestling-Promotion, die auch gerade ein bisschen Unterstützung braucht. Deswegen darfst du natürlich jetzt hier gerne noch mal ein bisschen Werbung
machen. Erstmal möchte ich Werbung für Headlock, das Magazin, machen. Ne? Das ist ein Format, in dem ich zumindest regelmäßig zu hören bin. Ja, wenn auch nicht viel, aber da habe ich eine kleine Kolumne, nämlich die Wrestling-Deutschland-Kolumne. Da spreche ich über Wrestling-Deutschland. Ja, für alle Supporter von Headlock ist das zugänglich. Korrigiere mich, wenn das falsch ist.
Und ist richtig für alle Champions, für alle Grand Slam Champions und
Legenden. Genau, das habe ich gesagt. Und da kann man sich zumindest regelmäßig hören und vielleicht demnächst auch mal wieder irgendwo anders in dem Format hier bei Headlock und ansonsten vielleicht auch bei anderen Podcasts. Und warum ich über Wrestling Deutschland rede, das hat den Hintergrund, dass ich, wie gesagt, ein bisschen selber Wrestling promote. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, was ich hier bewerte. Denn ich muss es erstmal besser machen. Pro Wrestling Deutschland ist hier die Adresse. Wrestling.pro ist die Domain, wo ihr das findet. Wir veranstalten natürlich genauso nicht, wie alle anderen auch, weil wir kein TV-Produkt produzieren, wie WWE das aktuell kann. Aber es wird irgendwann weitergehen und ja, bis dahin müssen wir ein bisschen die Zeit überbrücken und finanziell hat das natürlich ein paar Hausaufgaben ja, uns aufgegeben. Aber es geht weiter und der Hauptgrund, warum ich dann noch über Wrestling in Deutschland generell spreche, ist einfach Wrestling Plus auf Facebook. Ja, eine Community, die sich ja um das Wrestling in Deutschland kümmert und ja, viele, viele Leute folgen uns da und haben einfach Spaß am Wrestling in Deutschland, wo ja gerade viel passiert. An dieser Stelle, kleiner Plug, WXW Shotgun 2020, da müsst ihr euch mal mit befassen, wenn ihr vielleicht nicht ja bisher mit deutschen oder europäischen Wrestling ja, ins Gehege gekommen seid, dann ist das eine schöne Möglichkeit, das mal auszuchecken.
Genau, das ist jetzt die zweite Ausgabe, vor kurzem online gegangen.
Es ist das bessere TV-Produkt, wie viele, viele Sachen während der Pandemie, die WWE gemacht hat. Das muss man schon mal sagen und da möchte ich den Hut vorziehen.
Da gebe ich dir wahrscheinlich sogar recht, ja. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsames Format geworden, was Spaß macht und wo man sagen muss, mein Gott, was haben die denn da auf die Beine gestellt? Das ist schon sehr beeindruckend für eine deutsche Wrestling-Promotion und deswegen auch Hut ab davor. Ja, Alex, danke, dass du auf jeden Fall hier dabei gewesen bist und du hast ja richtig gesagt, dich werden wir dann hier wahrscheinlich noch häufiger hier und da mal hören. Haben wir auch gerne dabei. Schreibt doch gerne, was ihr von dem Alex hier am Mikrofon haltet eigentlich, ne? Schreibt das gerne in die Kommentare, schickt uns dann Fragen.
Aber ich akzeptiere nur Bewertungen in your house matches. Also Konstellation, random Match-Ansetzung, Bart Gunn muss drin sein, dann ist es schlecht, ja. Mankind oder Undertaker ist dann gar nicht so schlecht.
Und wenn jemand zu dir sagt, Mensch, der Alex, der war ja so wie Mabel gegen Adam Bomb?
Dann nehme ich das als Lob, weil Adam Bomb immer noch eine absolute Ikone ist.
Okay. Und ich verweise an der Stelle noch mal ganz kurz auf unsere Supporter-Kanäle. Alex hat gerade schon angesprochen. Da haben wir aktuell auch die Reviews zu dem zu der Last Ride-Doku über den Undertaker. Da haben sich Kai und der David hingesetzt und die werden dann jetzt in den kommenden Wochen mehr oder weniger, wenn wir die hier auch rausstrahlen. Deswegen schaut gerne auf patreon.com/headlock.de oder steadyhq.com/headlock.de vorbei. Und da haben wir unter anderem auch die Wochenübersicht, was für Podcasts wir aktuell am Start haben. Und das lohnt sich auf jeden Fall, da einzusteigen, weil da gibt es ganz, ganz viele Podcasts, ganz viel aktuellen Kram.
Ja, Match of the Week, hast du gerade eine neue Bewerbung, nämlich Adam Bomb gegen Mabel, bitte. Ist auch so ein Format, was da zu hören ist. Deswegen, für die, das nicht wissen, an der Stelle, das wäre doch mein Kaufgrund.
Das kürzeste Match of the Week aller Zeiten, weil das Match nur 2 Minuten gedauert hat.
Nee, ist immer noch besser als Tommaso Ciampa gegen Killer Kross.
Oh, Shots fired. Ich glaube, ich mache hier den Deckel drauf, bevor hier noch irgendwas anderes passiert. Ich glaube auch. In dem Sinne, wir hören uns am Samstag wieder zur Preview zu WWE Backlash. Die mache ich dann mit dem Kai zusammen. Und ansonsten, wie gesagt, schaut auf dem Patreon-Kanal vorbei und auf Steady und unterstützt uns da. Und da gibt es jede Menge Stuff jetzt auch noch unter der Woche. Unter anderem das Magazin, was der Alex gerade angesprochen hat. Und in dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Moment, bevor wir hier den Deckel drauf machen, habe ich noch einen Gruß an meinen lieben Freund Shaggy. Ich bin überhaupt nicht so alt, wie ich aussehe, ja? Nur damit das mal klar ist. Bis dahin.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.